Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerry Streberg.
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort. Ja, deshalb gucken wir jetzt öfter mal auch viel Fernsehen.
Ganz
oder
genau.
Eigentlich jetzt gucken wir immer viel Fernsehen und lesen Bücher. Und
wir sind fernsehaffin, kann man sagen.
Hören andere Leute Podcasts und hoffen, dass wir da Antworten finden.
Genau.
Herzlich willkommen natürlich nochmal zur 43. Folge,
glaube ich. 43.
43. Folge Viele Wege führen nach Om. Und ja, wie gesagt, wir sind auf der Suche nach Antworten in den letzten Wochen vor allen Dingen mal medial tätig gewesen. Haben uns gedacht, wir machen mal so eine Art Streberg-Folge bei Om. Für die unter euch, die nicht wissen, wovon wir reden, das Streberg ist ja der Podcast, den der Gerry und der Thorsten und der Hennes gemeinsam machen.
Genau, genau.
Also, da geht es lustig zu meistens.
Da geht es lustig zu.
Heiter besinnlich.
Drei ältere Herren reden über allerhand Kokolores.
Ja, meistens Filme, Bücher, Platten,
Hörspiele,
Games, Zeugs.
Alles, was so gerade auf dem Tisch liegt oder auf diesen kleinen Tisch passt.
Oder ihr wart dann auch im Kino und erzählt davon.
Ganz genau.
Genau. Also ab und zu immer so Reviews quasi.
Reviews,
Kritiken, Besprechungen, Meinungen.
Ja, beim letzten Mal ist der Hennis ein bisschen ausgerastet, deswegen, das gab dann so einen Mini-Shitstorm, aber ich glaube, das hat er ganz gut verpackt.
Ja, gut, da wir hier unsere Hörer an einer Hand abzählen können, brauchen wir keinen Shitstorm zu.
Nee. brauchen wir, glaube ich, nicht zu.
Wir bemühen uns auch, uns gut zu benehmen.
Ja.
Wir benehmen uns ja
meistens. Wir beleidigen ja auch keinen.
Genau, aber was ihr ja, wie gesagt, macht, ist, ihr macht diese ganzen Review-Sachen und besprecht Sachen und gebt Tipps vor allen Dingen. Und wir haben uns gedacht, da wir ja auch immer mal wieder interessante Bücher lesen, interessante Sachen gucken und so, wollten wir euch daran teilhaben lassen. Und wir hatten ja, glaube ich, vor irgendeiner längeren Zeit schon mal so eine Folge gemacht. Und wir dachten, jetzt ist mal wieder Zeit, euch auf ein paar wirklich hochinteressante Medien hinzuweisen.
Mhm.
Und das haben wir gedacht, machen wir heute. Das ist so heute unser großes Thema. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal wieder einen Gast oder eine Gästin haben. Das schauen wir dann.
Mm.
Aber heute müsst ihr mal wieder mit Gerry
Vorlieb nehmen. Ist das eigentlich ein offizielles Wort, Gästin?
Nein, ich glaube nicht.
Hast du jetzt? Achso, okay.
Ich fürchte, das ist mir gerade so über die Lippen geglitten.
Okay.
Genau. Bevor wir damit aber anfangen, wollen wir uns als allererstes mal bei unseren ersten beiden Patreons bedanken. Nämlich bei Ulrich Kolzmann und bei Gerald Herrmann, die uns freundlicherweise mit 2 € pro Episode unterstützen jetzt in Zukunft. Allerherzlichsten Dank, hat uns super gefreut und ganz toll.
Roland, vielleicht sollten wir nochmal erklären, was ist Patreon eigentlich?
Gerry, das sollten wir vielleicht tun. Das wäre eine gute Idee. Patreon, ja, wer noch nie von gehört hat, der kann das am besten einfach mal googeln. Das wird Patreon geschrieben, P-A-T-R-E-O-N, das ist eine Website. Auf der kann man Menschen, die irgendetwas kreieren, machen, tun, zum Beispiel Podcasts, unterstützen mit entweder einer monatlichen Geldspende oder einer, zum Beispiel wie bei uns, auf eine ausgabebezogene Geldspende.
Okay,
also sprich, jeder Podcast, den wir rausbringen, wird dann automatisch mit eben der Summe, die man festgelegt hat, finanziert.
Ja.
Man kann aber auch sagen, ich gebe euch jeden Monat was. Das kann aber auch derjenige einstellen. Und es gibt aber auch Leute, die machen Musik, die machen Bücher, die machen irgendwas anderes.
Allerhand kreatives Gedöns.
Genau, deswegen der Patron, das ist ja ein altes Prinzip.
Genau.
Der Gönner, oder da gibt es, glaube ich, noch ein drittes Wort für, was man
nicht einstellen. Ich muss da in dem Zusammenhang immer an Leonardo da Vinci
denken.
Der hat ja auch immer solche für solche Leute gearbeitet. Das waren ja praktisch deren Auftraggeber sozusagen.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sind Leonardo da Vinci.
Genau, ich finde das geht auch total
einfach. Ja, das geht total. Da sehe ich mich auch total. So mit so einem langen Bart und so. Wobei ich ja immer noch da bei der Gelegenheit auf Da Vinci's Demons hinweisen muss. Nach großartige Serie.
Ja.
Aber ich schweife
läuft
ab.
Läuft die noch?
Nein, leider nicht mehr. Dritte Staffel war sie eingestellt.
Naja, aber immerhin.
Sehr gut, fantastische Serie. Aber Thorsten sagt ja immer, ich schweife ab. Das tue ich auch. Nein, also diese Patreon-Seite, wir selber unterstützen auch diverse Podcaster. Das heißt also, wenn eine neue Folge rauskommt, dann wird von meinem Konto bei denen
Weiß
ich, 1-2 €. Das ist wirklich ein kleiner Betrag natürlich. Man kann natürlich auch 1.000 € spenden.
Das ist jedem selber überlassen. Und es geht darum, im Grunde geht es darum, nicht um reich zu werden.
Doch, eigentlich schon.
Nein, aber in erster Linie geht es darum, auch so Podcasts, auch wenn der Podcast für euch umsonst ist und auch umsonst bleibt, gibt es ja so ein paar laufende Kosten. Kosten, die wir haben. Und da wäre das schon ganz schön, wenn die gedeckt wären.
Genau, das ist nicht viel. Nee. Ein bisschen Serverkosten hier und ab und zu mal ein neues Mikro oder sowas.
Ganz genau.
Aber das ist natürlich toll. Wie gesagt, wir machen das weiterhin wie immer, umsonst.
Es ist freiwillig und
ganz freiwillig.
Genau, wir sind auch kein Böse, wenn das nicht macht. Und ja.
Genau, aber wir würden uns natürlich auch freuen. Also wie gesagt, ihr könnt ja mal bei Patreon schauen. Einen Link zu unserer Patreon-Page gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Wir basteln auch gerade daran, unsere Website mal ein bisschen abzudaten. Also da gibt es dann wahrscheinlich irgendwann auch mal so einen Donate-Button oder sowas. Das könnt ihr dann mal schauen. Oder auch wenn man viele Wege führen nach Om bei Patreon eingibt, irgendwie findet man auch, glaube ich, auch unsere Seite. Und da steht dann auch alles im Detail. Das könnt ihr euch dann mal angucken. Ja. Aber wie gesagt, Ulrich Kolzmann und Gerald Herrmann waren die ersten beiden, die schon was gespendet haben.
Wollen die
haben.
Eigentlich genannt werden?
Die wollen genannt werden. Ich habe sie extra gefragt. Das okay. ist natürlich nee. Auch vor euch überlassen. Ihr müsst natürlich nicht denken, dass wir dann eure Namen hier rumtönen, wenn euch das ein bisschen zu peinlich ist, dass ihr so einen komischen Podcast wie uns, wo es immer um merkwürdige Dinge geht, ja. unterstützt. Wenn ihr das lieber inkognito machen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch. Also wir fragen immer nach bei euch, wenn ihr uns was spendet, ob ihr das auch wollt, dass wir das hier nennen.
Genau.
Ja, wenn ihr uns nichts spenden wollt, aber mal irgendwie kontaktieren wollt, könnt ihr das immer machen bei VWFNO bei Twitter. Oder bei roland@mondo23.com bei E-Mail, per E-Mail, natürlich per Facebook, viele Wege führen nach Om. Unsere Website, viele Wege führen nach Om. Und wo wir uns natürlich ganz besonders drüber freuen, ist eine iTunes-Kritik, eine Review, eine 5-Star-Review ist natürlich am besten. Aber
das ist tatsächlich so. Also ich habe jemand hat mir das kürzlich erst noch mal erzählt, dass das iTunes da so einen ganz eigenen Algorithmus hat und je mehr Reviews du hast, desto mehr desto höher gehst du da wirst du da gefeatured.
In der Hitparade.
Nee, nicht so sehr in der Hitparade, sondern nee. Dass du einfach mehr, weißt du, die haben ja da so diese Podcast-Titelseite,
ja, genau.
Und dass du da mal auftauchst und so, weil und das bringt dann schon so ein paar Hörer mehr. Also das wäre sehr nett.
Das wäre sehr nett, genau.
Und kostet auch keinen Pfennig.
Nee, nur ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, so das jetzt mal, aber genug in eigener Sache. Steigen wir doch einfach mal so ganz wild ein. Also wir haben diverse Dinge geguckt. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, eine ganz fantastische sechsteilige Dokumentarserie, absurderweise auf CNN. man kann sie allerdings, ich habe sie auch bei YouTube geguckt, weil ich sie einfach nicht bei CNN gefunden habe. Ich glaube, die lief erst in Amerika und kam dann irgendwie nicht, aber bei YouTube waren schon alle Folgen. Also,
okay,
mein Gott, es ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig legal, aber das ist ja nicht mein Problem, das muss ja YouTube dann runterschmeißen.
Genau,
kann ich auch nicht. Also ich würde auch dafür bezahlen, aber man hätte sie eh umsonst
gucken können. Oder CNN muss dafür sorgen, dass es runtergeschmissen wird. Also
ja, nein, aber wie gesagt, es ist sowieso umsonst CNN. Man kann es, glaube ich, irgendwie auf der Website dann vielleicht auch inzwischen gucken. Aber wovon rede ich eigentlich die ganze Zeit?
Genau.
Von Reza Aslans Believer. Reza Aslan haben wir, glaube ich, schon öfter mal erwähnt. Der eine oder andere hat vielleicht den Namen auch schon mal gehört. Es gilt als einer so der Experten zum Thema Islam, aber auch ist vor allen Dingen auch ein Religionswissenschaftler aus den USA, der ein sehr, sehr gutes Buch über den Islam geschrieben hat, No God But God, und vor ein paar Jahren ein Buch namens mit dem Titel Zealot. Da geht es um quasi die Geschichte oder die Geschichte des historischen Jesus. Gab es den überhaupt? Was steckt da eigentlich hinter? Und so weiter und so fort. Das gab natürlich sehr viel Aufruhr, gerade in den USA. Weil
es ein Moslem geschrieben hat.
Ein Muslim schreibt ein Buch über Jesus. Da war das überhaupt, was natürlich völliger Unsinn ist, weil abgesehen davon, dass Jesus im Koran alle Nase lang vorkommt, ist er ja auch, da hat er dann im Interview immer darauf hingewiesen, er ist ja Religionswissenschaftler, er hat das ja nicht in seiner Rolle als Muslim gemacht, sondern als Religionswissenschaftler.
Das war auch ein sehr absurdes Interview, was du da gerade ansprichst. Das war mit so einer, ich meine, das wäre sogar CNN gewesen oder so. Das war sehr, sehr witzig, weil die Reporterin, die wollte halt immer wieder darauf hinaus, wie kann denn jemand, der eigentlich Moslem ist oder Muslim ist, wie kann der über Jesus schreiben? Also das konnte sie überhaupt nicht verstehen.
Ja, also genau. Aber wie gesagt, das zeigt, dass sie nichts verstanden hat.
Ja, offensichtlich.
Auf jeden Fall hat er jetzt mit CNN gemeinsam eine, wie gesagt, sechsteilige Dokumentarsendung gemacht, die heißt Believer. Und die Idee ist so ein bisschen, er hat das, glaube ich, immer in einigen Interviews so genannt, es gibt von Anthony Bourdain diese Serie, wie heißt die noch? Parts Unknown, glaube ich.
Oder ja, ja.
Anthony Bourdain ist ja so ein Koch eigentlich.
Der ist Koch, ja.
Genau, und der reist in dieser Serie durch die ganze Welt.
Durch die ganze Welt. Ja, genau.
Ich habe das noch nie gesehen. Kollege Koopmann ist ein großer Fan.
Ich habe das, der hat ja unzählige Serien gemacht. Ne? Das ist ja nicht die einzige Serie. Aber generell ist das Konzept ist, er reist durch die Gegend und probiert halt die lokalen Spezialitäten und lernt dabei auch das Land und Leute kennen.
Genau. Und so ein bisschen die Idee war bei Believer auch, dass Reza Aslan sich in jeder Episode mit einer bestimmten, man muss sagen, meist sehr obskuren Religion, spirituellen Gruppe, Sekte, wie auch immer man das nennen will, trifft, sich auf die sehr einlässt. Er hat sehr, also ein bisschen übertrieben, wie ich dann finde, oft gesagt, so ja, er become a true believer. Und das geht natürlich nicht, weil kannst ja nicht zwei Wochen lang irgendwie mit irgendwelchen
so tun, als
Leuten
wenn er
sein
jetzt
und dann bist du der. Aber er hat das halt, also was er macht, ist, er geht mit ganz offener Haltung ran und hört sich quasi einfach mal an und guckt sich an, was die Leute machen und versucht sozusagen mal rauszukitzeln, was eigentlich so der
genau.
Kern der Sache ist. Also ich fand es insofern sehr spannend, auch weil es mich total fast an unsere Podcast erinnert. Also nicht, dass wir jetzt das so oft gemacht haben, aber ich meine, viele Wege führen nach Om, heißt ja, es gibt viele Wege. Wir glauben, jeder Weg ist richtig und in jedem Weg schlummert im Endeffekt immer der gleiche Kern. Und das versucht er eigentlich in dieser Sendung auch immer rauszukitzeln.
Ah, okay.
Und was er auch sehr gut macht, ist oft, weil es sehr obskur, ich liste gleich mal kurz auf, worum es geht, also weil es oft sehr merkwürdig oder obskur oder zumindest sehr vorurteilsbelastete Religionen sind, fängt es auch oft sehr so, ist natürlich sehr geschnitten und inszeniert, ist ja klar, aber es fängt oft so ein bisschen auch so merkwürdig an und du denkst auch, was sind das für komische Leute, die haben alle einen Knall so, sag ich jetzt mal. Und dann, je mehr er sich mir auf die einlässt, umso mehr entwickelst du auch als Zuschauer eine Empathie und es endet eigentlich immer sehr versöhnlich, immer sehr positiv.
Okay,
Also so nach dem Motto, ja, da ist also auch der Kern drin.
Er fühlt ihn nicht vor.
Nein, überhaupt gar nicht.
Ja.
Absolut nicht. Und ich finde es hochinteressant natürlich. Ich meine, ich habe mich schon immer eher für die absonderlichen Seiten der Welt interessiert und da war so ein Einblick zu bekommen in doch, ja, ich sag mal, Gruppen, die man so oft nicht sieht, fand ich total spannend. Also die 6 Folgen waren einmal über die Agori in Indien. Das ist eine Sekte des Hinduismus, die im Gegensatz zum, ich sag mal, Mainstream-Hinduismus das Kastensystem total ablehnen. Also das Kastensystem ist ja so, dass im Hinduismus glaubt man ja an die Wiedergeburt und Reinkarnation und an Karma. Und je nachdem, wie gut ich im letzten Leben war, umso besser oder umso schlechter ist dann auch mein nächstes Leben.
Ja.
Das bedeutet auch, ich werde quasi in eine niedrige Kaste geboren, wenn ich ein böser Mensch war im letzten Leben. Das Problem ist aber, dass es sozusagen die Idee der Reinheit auch gibt. Das heißt, ich muss körperlich, geistig, seelisch rein sein, um eine höhere Inkarnation zu bekommen in meinem nächsten Leben. Wenn ich jetzt aber in der unterste Kaste, in die sogenannten Untouchables, die Unberührbaren, reingeboren werde, habe ich quasi automatisch auch die richtigen, ich sag mal, Scheißjobs in der Gesellschaft. Ich bin der die Klos putzt, die Kanäle reinigt und die Leichen verbrennt. Damit beschmutze ich mich aber automatisch wieder. Das bedeutet in diesem Glaubenssystem, das nächste Leben kann ich gar nicht weiter aufsteigen. Das heißt, ich bin sozusagen gefangen auf Ewigkeit in diesem Kreislauf der Unberührbaren.
Okay.
Und die großen, also die hohen Kasten bemühen sich natürlich eben, sich nicht zu beschmutzen, damit sie nicht irgendwie bei der nächsten Inkarnation eine Stufe runterfallen.
Ja.
Das heißt, auch da, wenn man so will, ist natürlich dann der Effekt, dass da eigentlich der Weg nach oben relativ schnell dann geht. Ne? Also, und die Agori sagen, das ist alles Quatsch. Es gibt diese Idee der Beschmutzung gar nicht. Gott, was immer Gott ist, ist rein und wir sind alle Teil Gottes, wir sind immer rein und man kann sich gar nicht beschmutzen. Und um das zu demonstrieren und zu beweisen, leben die im Dreck. Irgendwie reiben sich mit Scheiße ein oder mit der Asche von Toten, essen sogar, das ist in der Folge auch, manchmal irgendwie Teile von Toten und Gehirn und so Zeugs. Also, also das ist schon so sehr demonstrativ. Ne? Das ist so die extreme Version davon. Wir lernen dann im Laufe der Folge auch die normalere, oder wie, ja, normal ist das falsche Wort, die gemäßigte und sehr positiv, auch in der Welt agierende Version davon kennen. Und das ist sozusagen so die Bewegungsrichtung dieser Folge. Ne? Dass man am Anfang denkt, die sind doch alle bekloppt, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Man versteht es, weil ich meine, das Prinzip würde ich sofort unterschreiben. Natürlich kann man sich nicht unrein machen, aber wie die das demonstrieren, ist schon
man muss es schräg. Den Leuten nicht gleich unter den Nase.
Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes.
Yeah.
Ne? Und also das war schon mal eine sehr hochinteressante Episode. Dann auch eine ganz tolle Folge, da trifft er Jesus mit Z, ein Typ, der in Hawaii mit so einer Gruppe von, ich sag mal so, Hippies im Urwald lebt und da sowas wie die Arche bauen, weil ja demnächst die Sintflut kommt. Und das ist alles so sehr, ja, die leben quasi ja in so Bambushütten. Das ist halt sehr paradiesisch, muss man fast sagen. Also ja. Sieht ganz toll aus. Die Leute haben auch fast nichts an und klassische Hippie-Kommune eigentlich, wie man sich fast vorstellt. Der Typ auch am Anfang komplett crazy. Du denkst echt, der, wow, Jesus hat aber echt einen an der Waffel. Ja. Aber auch da ändert sich's dann so ein bisschen. Ne?
Echt? Und, das ist ja wirklich interessant.
Ist also wirklich, also ich meine, man kann da sicherlich sehr auch Kritik dran üben, so ein bisschen. Es ist natürlich immer so ein bisschen inszeniert, diese Bewegungsrichtung der Dramaturgie, die ich gerade beschrieben habe, die ist natürlich gewollt und absichtlich und die ist sicherlich auch dann im Schnitt entstanden und so weiter, aber sie ist natürlich eine gute Idee im Sinne von, oder lobenswert, auch eben eher zu zeigen, ne, in all diesen auch vielleicht noch so weirden Gruppen steckt auch was drin, was gut ist, was positiv ist, was sicherlich am interessantesten auch oder am kontroversesten ist auch in der Scientology-Episode, weil er trifft sich auch mit einer Gruppe von Scientology-Aussteigern, die aber weiterhin Scientology-Technik anwenden. Also interessanterweise, man hört ja meistens von den Leuten, die bei Scientology ausgestiegen sind, gesagt haben, das ist alles scheiße und das ist ganz furchtbar da gewesen, aber es gibt halt auch die Leute, die sagen, nee, das war früher alles gut mit L. Ron und so, aber als dann David Miscavige kam und in den 80ern und so weiter, und 90ern wurde das immer kommerzialisierter. Die Kurse, die früher ein paar hundert Dollar gekostet haben, kosteten jetzt tausende Dollar. Es wurde alles ganz schlecht und schlimm und sind ausgestiegen, um sozusagen die wahre Scientology zu leben.
Okay.
Die werden natürlich auch total angefeindet von der großen Kirche, ja, natürlich, ist ja klar. Aber auch total interessant, weil du guckst dir die an und wenn er mit denen spricht und wenn man auch zusieht, was die so machen, und so, auch da ist man nicht sofort, also wenn man ein bisschen offen ist, ist man auch nicht sofort in Ablehnungshaltung.
Ja, ja.
Also fand ich sehr interessant. Gibt eine Episode über ultraorthodoxe Juden in Israel, die Haredim. Mhm. Auch eine tolle Episode, also wo ich auch vieles neu gelernt habe, was ich auch nicht so wusste, wie stark auch gerade dieser Trend ist, also dass es immer mehr davon gibt und dass die aber auch gar nicht so richtig an der israelischen Gesellschaft teilnehmen, also dass es quasi eine Spaltung innerhalb Israels gibt. Aha. Also dass es sozusagen diese ultraorthodoxen Juden gibt.
Sind das die mit den irren Hüten?
Genau, mit diesen Zöpfen und ja, so. Genau. Ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, deshalb weiß ich nicht, ob es nicht da auch wiederum Untergruppen gibt. Aber die jetzt in der Sendung, die sehen auch so aus, wie man das so kennt, mit den schwarzen Mänteln, schwarzen Hüten, diesen kleinen Locken, die in meinem Ohr so runterhängen. Und also das ist auch mal ganz interessant zu sehen, also welchen Einfluss die in der israelischen Gesellschaft haben und wie kontrovers die auch in Israel diskutiert werden, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht ausführen will, das guckt euch lieber selbst mal an, also ist wirklich spannend. Und dann gab es auch noch eine Episode über Voodoo. Voodoo, auch super spannend. Vor allen Dingen, da war die Grundprämisse quasi, dass so Voodoo gegen die evangelikalen christlichen Missionare, die nach Haiti gekommen sind. Also es fand ich auch total spannend, weil es war wohl so, dass Haiti vor, ich weiß nicht, vielleicht 200 Jahren oder sowas, gab es da einen riesigen Aufstand der Sklaven, die nach einem Voodoo-Ritual die Kraft gefunden haben, sich gegen die Besetzer aufzulehnen, also die Sklavenhalter.
Ja.
Seitdem ist Haiti eigentlich ein freies Land.
Mhm.
So, jetzt war natürlich die letzten Jahre, haben wir ja mitbekommen, gab es auch dieses schlimme Erdbeben und diverse andere Katastrophen und so. Und das hat wohl dazu geführt, dass sehr viele christliche Missionare, also diese evangelikalen Christen, also radikalen evangelikalen Christen, aus USA nach Haiti gekommen sind, um da jetzt zu missionieren. Und die haben natürlich den Voodoo sozusagen als Teufelswerk ausgemacht und identifiziert.
Ja.
Das heißt, die sagen, ihr, eure alte Religion, den Voodoo, der interessanterweise schon verschmolzen war mit dem Christentum, so ähnlich wie das in anderen südamerikanischen Ländern ja auch oft passiert ist, dass die Heiligen, katholischen Heiligen,
richtig,
quasi die Götter ersetzen, ne, und für die Leute immer noch das Gleiche eigentlich bedeuten. Aber die haben die halt ausgemacht als sozusagen das Teufelswerkzeug und sagen auch, ja, damals dieses Ritual war sozusagen da habt ihr Haiti an den Teufel verkauft. Was natürlich echt pervers ist, wenn man bedenkt, dass das dazu geführt hat, dieses Ritual, dass die Haitianer sich gegen die Sklavenhalter aufgelehnt und befreit haben. Und jetzt natürlich das Erdbeben und so ist natürlich auch nur gewesen, weil Gott sauer ist auf die Haitianer wegen ihrem Voodoo. Und da gibt es jetzt halt wirklich auch in der Gesellschaft große Konflikte, weil eben immer mehr Leute auch zu diesem evangelikalen Christentum übergehen und natürlich andere beim Voodoo bleiben. Also, ne? Und ja, er lässt sich dann natürlich vor allen Dingen stark auf das Voodoo ein, ist auch bei den Ritualen dabei ganz spannend, auf jeden Fall sehr sehenswert.
Ich kenne das nur, ich habe nur noch das Zitat aus diesem einen Film. Hast du schon mal was von Macumba gehört oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte immer zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. Ja. Das war aus Dawn of the Dead.
Großartig. Ja, Voodoo, das ist ja das, eben das, was ich anfangs mal sagte. Das Interessante ist halt, dass es ja auch oft um Dinge geht in dieser Sendung, die sehr vorurteilsbelastet sind. Also Voodoo ist ja in der Popkultur eigentlich immer schon so komisch, meistens eben schlecht, ja,
so düster, mit okult. Mit Tieropfern und
ja, und auch ja, ne, Zombies und so. Ja, das ist ja der Zombie her. Kommt ja, genau. Ja. I Walk with the Zombie.
Ja, ja, von ganz genau.
Val Lewton und so, großartiger Film. Weiß ich, 40er
Jahre. Oh ja, so. Ja, ja.
Da oben steht die Val Lewton Box. Wir könnten drauf gucken, aber kann ich nur jedem empfehlen. Toller Film. Also, dass man eben auch mal Einblicke bekommt, gerade wo man auch selbst noch nicht so weiß und nicht, dass ich jetzt vielleicht da, sagen wir mal, jetzt geglaubt habe, dass Voodoo böse ist, aber was da wirklich hintersteckt so im Detail, war mir auch noch nicht so richtig bewusst.
Ja, ja,
das ist
ja,
halt sehr, sehr spannend. Ja. Und zuletzt auch ein sehr kontroverse, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, Religion, die Santa Muerte in Mexiko.
Ah, ja, ja, davon, ne, habe ich gehört.
Der eine oder andere kennt es wahrscheinlich so aus Breaking Bad oder ja, so. Ne? Also das wird gerne so als die Heilige der Drogengangs bezeichnet, nämlich die Heilige der Toten, Santa Muerte. Mhm. Die auch sich in Mexiko großer Beliebtheit, immer größerer Beliebtheit erfreut und auch eben, wie gesagt, sehr schlechten Ruf hat. Also hat als quasi Menschen, die den Tod anbieten, Todeskult, Mörder, Verbrecher. Und tatsächlich ist es so, dass das eben sehr viel die Armen und von der Gesellschaft Ausgestoßenen benutzen, aber es hat eben auch eine sehr positive Seite, die wir dann auch kennenlernen.
Oh, das hört sich echt extrem interessant an. Muss ich unbedingt.
Also es sind alle Episoden haben mich total fasziniert, alle 45 Minuten lang. Sicherlich nicht comprehensive. Es gab auch viel Kontroversen. Natürlich haben sich alle möglichen Gruppen auch beschwert über die Darstellung. Also jetzt nicht unbedingt die Gruppen, die er besucht hat, aber klar, bei der Scientology-Folge hat sich die große Scientology-Kirche beschwert, bei der Agori-Folge haben sich viele Hindus beschwert. Ne? Also ist ja immer so.
Das ich meine, ja,
es ist Religion, es ist, da gibt es immer Leute, die sich beschweren. Aber ich fand es halt einen tollen Einblick und Reza Aslan hat es immer wieder, finde ich, hinbekommen und das wird ihm dann auch natürlich wieder vorgeworfen. Oft, ja, das ist so diese moderne Pop-Spiritualität, dass so alles die gleiche Botschaft hat und so, wo ich nur sage, das ist nicht moderne Pop-Spiritualität, das ist Mystizismus, das gab es schon immer.
Ja.
Und ihr, die uns öfter schon zugehört habt, wisst, das ist unsere Philosophie. Ja. Natürlich habe ich mich da sehr wohl gefühlt, klar. Ne?
Ja,
weil
ja,
natürlich, das ist das, was wir denken, dann hört man sich natürlich gerne Leute an, die das bestätigen.
Ja. In dem Zusammenhang fällt mir ein, Oprah Winfrey, die hat vor einigen Jahren eine ähnliche Serie gemacht, die heißt sogar fast genauso, die heißt Believe allerdings nur.
Genau, stimmt, die habe ich bis heute noch nicht gesehen.
Ja, die ist aber kürzer, ich glaube, die hat nur 4 Teile und die beschäftigt sich eher so mit den populären Religionen so und ich hab die DVD zu Hause und habe auch bisher nur das Buddhismus geguckt. Also es ist so ein Abriss, worum es eigentlich so geht. Also es ist auch eine, um halt eine Info zu kriegen, worum geht es so in diesen ganzen Glaubensrichtungen eigentlich so und wo gibt es die Unterschiede, wo gibt es Gemeinsamkeiten und es ist alles sehr, sehr filmisch dargestellt und ja, kann man auch gut gucken und ich bin mir fast sicher, dass das mittlerweile auch auf YouTube gibt, weil es ist jetzt schon einige Jahre alt.
Ja, ja, also, genau. Ich habe das auch ewig schon hier rumliegen.
Das heißt Believe.
Genau. Ich hab die Trailer damals gesehen, das ist wahrscheinlich alles sehr opulent.
Ja, gedreht. Sehr, sehr opulent.
Und gedreht, ist wahrscheinlich, sage ich mal, so ein bisschen so böse gesagt, Buddhismus für Dummies oder so.
Ne? Ja, ja,
im Sinne von,
ja, genau.
Was ja nicht schlimm ist, ich meine nur. Aber das ist jetzt, je nachdem, wenn ihr Leute uns jetzt zuhören, wer jetzt sich schon lange mit Buddhismus beschäftigt hat, muss das vielleicht nicht gucken, aber der interessiert sich vielleicht für die Christen oder Islam
ganz genau,
oder Judentum.
Und wo gibt es da die Unterschiede tatsächlich? Ja. Ne? Und von daher ist das sicherlich auch eine interessante Sache.
Ja. Andere, auch 6-teilige Doku-Serie, das scheint im Moment gerade so ein Trend zu sein, die ich auch gerade mit großem Vergnügen geguckt habe, die, glaube ich, auch viel Hörer interessieren könnte, ist von Vice Magazine, die ja jetzt seit, glaube Anfang des Jahres ihren eigenen 24-stündigen Fernsehsender betreiben. Also meist mal gesehen kennen die meisten von euch sicher, gibt es auch als Website, lag früher mal als Zeitschrift.
Nee, es ist heute noch so.
Ja, es gibt es immer noch. Es gab, gibt auch immer noch die Zeitschrift, aber da hat man, da fing das mit an, dass man im Plattenladen Weiß Magazine so als Zeitschrift,
genau,
das
war
so
genau.
Mode, aber manchmal auch so komisch, ging oft auch so ein bisschen um anrüchigere Themen.
Ist heute immer noch gratis. Also das ist nicht nur eine Zeitung, das ist schon echt ein Magazin. Aber
genau, und das ist ja richtig zu einem Medienimperium angewachsen.
Genau.
Ne? Einmal über die Website, dann über dieses HBO-Special.
Genau.
So eine Art, wie sag mal so, Hipster-CNN inzwischen geworden, wird es oft genannt. Sehr Embedded Journalism, sehr Gonzo Journalism, also Leute sind wirklich on the ground.
Wirklich vor Ort,
wirklich dabei, mit den Soldaten unterwegs und so. Finde ich immer total interessant, gibt es ja auch unzählige Videos bei YouTube und so. Super berühmt, glaube ich, die Folge, wo sie mit Dennis Rodman in Nordkorea sind.
Ja, genau.
Gerade auch für Leute, die sich für die Merkwürdigkeiten des Lebens interessieren, ganz toll. Aber ich bin
so, so alte alternative News.
Genau.
Ja, genau.
Die meisten kennen das wie gesagt, die haben jetzt seit Anfang des Jahres ihren eigenen 24-stündigen so Nachrichtensender auch, der natürlich auch gefüllt werden muss mit Programmen, und die produzieren im Moment gerade extrem viele Doku-Sachen. Da gibt es sogar noch viel mehr, über die wir mal sprechen könnten. Also Weedy Cat zum Beispiel, also ein Wortspiel aus Weed, also das amerikanische Wort für Hasch, und Etikette, also das Etikett, Weedy Cat. Das ist, glaube ich, schon in der zweiten Staffel. Da geht es um alle möglichen Cannabis-related Themen, was ja gerade in Amerika, wo jetzt die Legalisierung von Cannabis voranschreitet und auch eben die...
Macht das nicht eher wieder so ein hat der Sessions nicht dem Ganzen wieder den Kampf angesagt?
Ja gut, aber ich glaube, da muss er sehr kämpfen. Also ich glaube, da wird er nicht viel Erfolg haben. Also Jeff Sessions ist ja bekannt dafür, dass er große Probleme mit allen Drogen hat und dass er auch Cannabis als ganz besonders gefährlich, glaube ich, identifiziert.
Was hat er denn, von ihm ist so dieses berühmte Zitat, mit dem Ku Klux Klan?
Ah ja, der Ku Klux Klan war ihm so lange sympathisch, bis er gehört hat, die rauchen Cannabis. Der ist jetzt, was ist er jetzt, Justizminister?
Ja, Justizminister.
Beruhigend, sehr beruhigend. Aber gut, wir sollten nicht zu sehr in diese Richtung
gehen. Nee, wollen wir gar nicht.
Aber was ich nur sagen will, ich glaube, ganz ehrlich, natürlich, das ist schon ein Thema. Ich habe aber das Gefühl, da ja in Amerika dann gerade dieses Thema, also Legalisierung von Cannabis oder auch anderen Substanzen, eher auf dieser Staatsebene und nicht auf der Landesebene geführt wird und die Staaten da ihr eigenes Ding machen. Also das war ja das einzige Lichtblick bei der Trump-Wahl. Sind ja auch mehrere Staaten, ist ja die Legalisierung von Cannabis auch greenlighted worden durch die Wahlen. Und ich glaube, ja, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das wird auch zum Beispiel bei Weedy Cat auch erwähnt. Da gibt es... schon Möglichkeiten, dass der Staat da auch Steine in den Weg legen kann, aber ich glaube, so allgemein diese ganze Tendenz, ich habe jetzt ganz kurz die aktuelle Umfrage ist, glaube ich, 60% der Amerikaner sind für eine Legalisierung von Cannabis.
Ich habe, ich glaube, das war sogar bei Weiß, da ich das bei Weiß gesehen habe, dass die...
Das nicht mehr so genau.
Dass die keine Überweisung annehmen dürfen. Du kannst da auch nichts mit Kreditkarte zahlen.
Genau, du musst nur...
Alles bar. Alles komplett bar.
Genau,
was natürlich super gefährlich ist, auch für die Leute, weil stell dir mal vor, die haben diesen ganzen Panzerschrank voll mit Geld.
Ja.
Also da weiß man wirklich, okay, da liegt das Geld.
Ja.
Ne? Und auch die dürfen nur ihre Angestellten nur im Bar auszahlen.
Das dürfen die alle nicht.
Das sind so diese
Steine in den Weg legen. Aber da ja auch zum Beispiel jetzt man super gut sieht, gerade Colorado ist ja das perfekte Beispiel, was für positive Auswirkungen das hat. Also unter anderem ja diese Unmengen Steuergelder, die jetzt in die Staatskasse gespült werden, die ja, glaube ich, soweit ich weiß, vor allen Dingen so für Education, also für
Bildung
und so ausgegeben werden müssen. Aber auch in Amerika herrscht ja eine unfassbare Suchtkrise mit rezeptpflichtigen Schmerzmitteln.
Diese
Opiate, meine ich. Das ist ja ein Riesenproblem. Und interessanterweise hat man ja gesehen jetzt, nachdem in Colorado jetzt seit, ich weiß ja nicht, 2-3 Jahren ungefähr, glaube ich, legal, dass da halt die Nutzung von diesen Opiaten total zurückgegangen ist, weil die Leute dann eher Cannabis nehmen als Schmerzmittel. Ne? Oder auch für andere Medizin.
Was natürlich jetzt, wenn man das weiter spinnt, nicht im Sinne der Pharmaindustrie sein kann, aber...
Natürlich nicht. Aber ich glaube, im Moment ist da so ein Momentum hinter... Also klar, Klopf auf Holz, hoffen wir mal nicht, dass das irgendwie jetzt durch diese ganze Trump-Administration wieder zurückgepusht wird und dass da genug Energie auf anderer Ebene ist. Also muss man einfach mal sehen, wie sich da weiterentwickelt. Aber bisher, glaube ich, ist das eher so ein bisschen verpufft, was da bisher gekommen ist. Genau, aber eigentlich wollte ich gar nicht über WeeDeeCat reden, das war ein anderes
Mal. Genau.
Was ich eigentlich meine, ist die Serie Hamiltons Pharmacopoeia. Hamilton Morris ist der Host der Sendung. Und der hat auch schon ganz früh bei Weiß ganz viel über psychoaktive Substanzen gemacht. Da gibt es ganz viele, damals war das ja immer noch bei YouTube, oder gibt es alle immer noch bei YouTube. Eine sehr, sehr tolle Folge, wenn ich mich entsinne, war er auch mal bei Sascha Schulgin, der ja einer der großen Koryphäe auf dem, ich sag mal, Psychedelik-Segment, ist, glaube ich, vor letztes Jahr gestorben, gilt ja sozusagen so als der das MDMA wieder so zurückgebracht hat. Das gab es ja schon länger, aber der hat das eigentlich quasi neu in die Welt gebracht. Dann daraus wurde dann der Ecstasy und die ganze, also, ne, und muss man jetzt nicht im Detail drüber sprechen, aber gibt es eine ganz tolle Folge, wo Hamilton Morris ihn besucht. Auch kommt jetzt auch in der Serie kurz vor, seine Witwe natürlich nur. Und Hamilton Morris ist ein ganz interessanter Charakter, ist so ein ganz dürrer Typ, der ist noch total jung.
Genau.
Sieht jetzt nicht mehr ganz so krank aus, aber ich fand ihn immer als so denkbar ungeeigneten Botschafter für die positiven Effekte von Psychedelika, weil der eigentlich immer aussah wie ein Heroin-Junkie. Also sehr lustiger Typ. Ist aber vor allen Dingen eigentlich Chemiker von Haus aus.
Ah, okay.
Und er kommt von einer ganz anderen Ecke, das finde ich halt auch sehr interessant. Er kommt wirklich mehr aus dieser Materialismus-Ecke. Er ist ein Chemiker und ihn fasziniert diese Chemie hinter allen Substanzen.
Ja.
Jede, auch eine natürliche Substanz besteht ja aus chemischen Molekülen und hat ja eine Formel und so.
Ja.
Und das fasziniert ihn total.
Ja.
Und ich glaube, darüber kommt er, und deswegen kommt in dieser Serie, das sind eben 6 Episoden, geht es dann auch zum Beispiel mal eine Folge lang um PCP, was ja nicht so eine in dem Sinne positive Droge ist. Also anders als jetzt, weiß ich nicht, Magic Mushrooms oder Salvia Divinorum. Das sind auch zum Beispiel Episoden. Macht er aber eben auch was über eben PCP oder über die einzige Land, wo Quaaludes, das sind diese extremen Betäubungstabletten, die der ein oder andere vielleicht aus dieser großartigen Szene aus The Wolf of Wall Street kennt,
wo
Leo DiCaprio die einwirft und dann zu seinem Auto kriecht und glaubt, er fährt völlig geschickt mit seinem Auto zurück, um dann später festzustellen, dass er es komplett geschrottet hat.
Total verwüstet.
Das war wohl, das sind halt, die gibt es gar nicht mehr groß. Im
Großen. Ich kann mich erinnern, dass John Belushi, ich habe mal eine Biografie über John Belushi gelesen, der hat das auch sehr viel genommen.
Ja, ich glaube, das ist leider auch extrem suchterzeugend und so weiter. Und in Südafrika wird das anscheinend total viel noch geraucht auf der Straße und auch hergestellt, und da ist er dann zum Beispiel und besucht halt die Leute, die das nehmen, und da gibt es dann noch so eine etwas creepy Backstory mit dem südafrikanischen Regime und über so Experimente und so. Also es ist wirklich auch hochinteressant, und da geht es jetzt überhaupt nicht um die spirituelle Anwendung oder so, sondern das ist einfach nur eine interessante Geschichte, was auch mit solchen Substanzen. Es gibt aber auch eine Episode, wo er in Mexiko ist und in dem Dorf, in dem die Maria Sabina gewohnt hat. Das ist ja die Frau, die damals in den 50er Jahren mit, wie hieß er, Gordon Wasson, diesem amerikanischen, er war nicht Journalist, aber er hat dann einen Artikel darüber geschrieben, zum ersten Mal eigentlich die Pilze nahegebracht hat als so psychoaktiv. Es war eine Schamanin in Oaxaca in Mexiko, und dieser Gordon Wasson ist bei ihr aufgetaucht, und sie hat ihm quasi das Geheimnis der Magic Mushrooms beigebracht. Dann hat er darüber in Live Magazine, das ist so lustig, das war in den 50er Jahren, das ist ja quasi sowas wie Stern, einen großen Artikel geschrieben, und darüber kam das eigentlich so erst in die Popkultur in Amerika. Vorher war das eigentlich gar nicht so bekannt.
Okay.
Und er besucht halt diesen Ort und trifft auch dann Leute, die Maria Sabina kannten, macht dann auch ein eigenes Pilzritual mit einer Schamanin und so weiter und so fort. Also auch, aber was bei ihm immer interessant ist, also wie gesagt, also das, bei ihm kommt diese spirituelle Seite schon sehr zu kurz. Und er sagt auch, ich hatte noch kurz drauf ein Interview mit Duncan Trussell, ein Podcast gehört, wo er zu Gast war. Und wenn ich mich so recht entsinne, ist er auch gar nicht so der Ansicht, dass es so, also er glaubt, das ist alles mit Gehirnchemie zu erklären.
Ja.
Also alle Visionen und alle merkwürdigen Dinge, die man erlebt, wenn man Psychedelika nimmt und so. Was hochinteressant ist, weil es jemand ist, der unfassbar viel Erfahrung mit diesen Substanzen.
Ja,
also das hört man ja oft von Leuten, die noch nie irgendwie sowas genommen haben. Die sagen, ja, das ist doch alles nur Chemie und irgendwie bla bla bla. Und du sagst, ja, warte mal ab oder so. Aber er ist halt wirklich jemand, der das auch so sieht. Und das finde ich halt mal auch interessant. Das ist mal eine ganz andere Sichtweise. Und er ist halt sehr, also er kennt sich eben, wie gesagt, mit der wissenschaftlichen Seite sehr gut aus. Ja, es gibt noch eine, ja, hatte ich schon gesagt, Salvia Divinorum-Folge, eine Folge über psychedelische Fische in Madagaskar, auch noch nie von gehört. Es gibt einen einzigen Fisch, der DMT produziert, scheinbar. Wow, okay. Weiß ich auch nicht. Also kann ich nur sehr empfehlen. Es ist eine ganz tolle Serie, habe ich geguckt bei iTunes Amerika.
Mhm.
Die ist nicht im Internet, soweit ich weiß, frei erhältlich, wobei man irgendwie, glaube ich, auch auf der Vice-TV-Website vielleicht auch, muss man ein bisschen nachsuchen.
Genau.
Also wenn man wir werden verlinken dazu natürlich in den Shownotes, wenn man jetzt so Hamiltons Pharmakopia eingibt, wird man vor allen Dingen auch auf die alten Vice-Videos stoßen, die auch hochinteressant sind. Die neue Serie, wie gesagt, die ist jetzt exklusiv, glaube ich, da bei Vice, wie heißt das, Viceland heißt es, glaube ich.
Viceland,
genau. Genau, läuft es.
Ja.
Genau. Ja, also wie gesagt, zweimal sechs Episoden, Doku-Serien, alle so ein bisschen, beide so nach dem gleichen Prinzip, so dieser eine Mensch, der uns in andere Welten führt.
Ja. Und mal so ein bisschen mal so am Rande, ne? So
genau. Jetzt
nicht so das Offensichtliche, sondern mal so Rand-Glaubensrichtungen oder so Rand-Substanzen.
Ja, und auch wirklich mal zu gucken, so gerade auch so genauer hinzugucken.
Ja.
Also gerade bei der Reza Aslan-Serie finde ich das total lehrreich, weil, wie gesagt, gerade zum Beispiel bei der Jesus mit Z-Folge, die ersten 10 Minuten, da denkst du, bist echt der Ansicht, die haben alle einfach nur an einer Klatsche. Mhm. Also vor allen Dingen Jesus mit Z. Also das ist so extrem, dass du echt denkst, wow,
das wäre wirklich, das
wie kriegen sie denn die Kurve?
Ja, ja, genau, ja. Das wäre wirklich witzig, wenn der so genannt werden möchte, Jesus mit Z. Oder ist das so? Nein.
Doch, ich glaube, ja, nee, die sagen alle Jesus, aber es wird natürlich öfter mal erwähnt, dass es mit Z ist.
Ja, okay.
Damit
okay.
Man die nicht verwechselt.
So. Nee, um
Gottes Willen. Könnte ja sein.
Ja.
Ja. Aber das ist zum Beispiel eine Folge, wo du auch denkst, und eben auch zum Beispiel Scientology, wo ich ja persönlich immer schon gedacht habe, haben wir das, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, bei Scientology fasziniert mich ja schon auch immer noch dieser Gedanke, da muss etwas drin sein in den Techniken.
Ja.
Was auch immer es ist, da muss schon was drin sein, was auch tatsächlich funktioniert.
Naja, also ich denke da ohne das jetzt großartig, ohne das jetzt hundertprozentig zu wissen, bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch so Sachen wie NLP und so mit reinfließen und solche Sachen, so offensichtliche Sachen. Und du darfst ja auch nicht vergessen, es wird dir ja, den Eindruck hatte ich immer, der ist natürlich auch sehr oberflächlich, aber dass ja da ganz viel mit der Erwartungshaltung gespielt wird, da die wird ja ständig so eine Karotte vor der Nase gehalten, wenn du jetzt noch eine Stufe höher willst, dann musst du das und das machen und so, also du hast ja, das ist ja genauso wie beim
ja, nicht bei allen Religionen.
Ja, aber auch zum Beispiel wie bei, ich mache jetzt mal wirklich ein ganz krudes Vergleich, wie
gespannt.
Bei Videospielen. Ja, wenn ich spiele ja gerne, das haben wir oft schon erwähnt,
Battlefield,
genau. Ja. So, und wenn da ein neues Update rauskommt, dann gibt es da wieder irgendeine Waffe, aber du musst halt, um diese Waffe zu bekommen, musst du halt mit einer anderen Waffe, die jetzt halt nicht so effektiv ist, musst du halt so und so diese und diese Aufgaben erfüllen. Und das ist eine Qual, weil man muss sich wirklich, manchmal dauert das echt Wochen,
okay,
bis man da irgendwie 50 Abschüsse zustande bekommt oder so. Und ja, aber verstehst du, es wird einem ständig so motiviert, ne? Wenn du guck mal, jetzt hast du schon 18.
Ja. Was
jetzt ist,
aber so funktionieren doch, ehrlich gesagt, so funktionieren zwischen alle Videogames, also wenn ich bei meinem Sohn sehe, gerade diese ganzen App-Games.
Diese Belohnungssachen.
Ja, und was ich gerade nur im halben Scherz sagte, alle Religionen.
Alle Religionen.
Weil im Endeffekt jede Religion hält dir eine Karotte dahin.
Ja,
ne?
Ja.
Und es geht auch immer darum, sich, sagen wir mal, zu verbessern. Und oder was wir gerade hatten, die Agori, die sagen, man muss sich nicht immer reinmachen, während die Hindus sagen, man muss immer sauberer und reiner und durchlässiger werden und so. Und das ist ja eine total spannende Frage, die ja sowieso immer mitschwingt. Also wenn das Göttliche perfekt ist und wir alle Teil des Göttlichen sind, gibt es ja in dem Sinne Verschmutzung, Verunreinigung und so weiter überhaupt nicht. Und eigentlich ist in uns drin, ist ja das die Perfektion auch. Darin steckt dann aber gleichzeitig das Paradox, ja, aber man, es gibt auch Leute, die sind scheiße oder selber ist man auch nicht gerade besonders okay, oft oder so.
Ja.
Und man kann sich natürlich verbessern. Man kann sich sauberer, reiner machen. Man kann aber auch einfach man kann sich verbessern. Also es ist auch richtig, ein Ziel zu haben, wo man hingeht. Das ist so ein Paradox. Auf der einen Seite ist alles perfekt und auf der anderen Seite scheinen wir in einer Welt zu leben, in der wir meistens was tun müssen, wenn wir uns nicht waschen zum Beispiel, werden wir immer dreckiger.
Ja,
so, das heißt, wir müssen uns jeden Tag irgendwie waschen,
ja.
Sonst stinken wir.
Ja.
Aber eigentlich sind wir komplett ja rein. Also, und nichts kann uns verschmutzen. Unsere innerstes Selbst ist unantastbar, unnahbar, unzerstörbar, unbeschmutzbar.
Also du, mit anderen Worten, du kannst der größte Menschenfreund sein, kannst aber stinken wie, was weiß ich, wie, weiß ich nicht, eine alte Matratze oder was. Oder eine gut gefurzte Matratze.
Ja, ich weiß nicht. Ja, es ist, ich finde wirklich, das ist so ein ganz großes Paradox.
Ja.
Ne, weil, und es ist ja vor allen Dingen auch ein fantastisches Kontrollinstrument, wie jetzt, um zu Scientology zurückzukommen. Das führt natürlich dazu, dass sich Leute am Anfang, sag ich mal, hey, kommen Sie, man kennt das ja, wenn man schon mal, weiß ich nicht, in Los Angeles war und da Center vorbeiläuft, bieten die einem ja an, umsonst Auditing. Also ja, Auditing ist ja, so, dieses, so eine Art, ich sag mal, psychotherapeutisches Gespräch. Und das erste ist umsonst, wie eine Droge.
Ja, ja,
wie der Junkie.
Das ist doch, du hast diese Metallstäbe in der Hand.
Ja, ja, genau.
Natürlich mit diesem
E-Meter.
E-Meter ist das. Ja. Und der natürlich immer ausschlägt.
Ne? Naja, wie auch immer, da will ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Da kenne ich mich zu wenig aus, ob da nicht was dran ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Was ich sagen will, ist einfach nur, der erste ist umsonst.
Ja.
Ne? Und das ist ja, und dann kostet es aber irgendwann Geld. Und wenn ich natürlich sozusagen dir sage, ja, Gary, du bist schon 60%. Wie auch immer, rein auf der Ebene, du bist so und so, aber wenn du noch weiter willst, dann musst du Geld dafür zahlen, dann habe ich ja was.
Ja.
Und so funktioniert aber auch, hat die katholische Kirche früher auch funktioniert, oder vielleicht funktioniert sie immer noch. Du musst halt irgendwie früher den Ablass zahlen, also deshalb, ne,
ja.
Um dich von deinen Sünden zu befreien, also auch um rein zu werden, damit du in den Himmel kommst.
Ja, 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 genau.
Und so funktionieren ja unheimlich viele Systeme. Und auf der einen Seite, was ich gerade sagte, leben wir in einer Welt, in der man schon das Gefühl hat, ja, man muss auch was tun, um weiterzukommen.
Ja,
also,
ja.
Wenn ich nur in meinem Zimmer sitze und nichts tue, werde ich nicht irgendwie Spitzensportler. Ich muss trainieren.
Genau,
oder so.
Genau.
Ne? Oder was ich gerade sagte, mit dem Waschen und so. Es gibt auf jeden Fall diese sukzessive
spirituelle Praxis. In dem Zusammenhang ist zu erwähnen, ich hatte ja so in den vergangenen Monaten ziemlich viel Stress beruflich und bin ich nicht mehr so oft zum Meditieren gekommen. Was ich bei mir festgestellt habe, das ist ja, Meditieren ist ja nun mal auch eine spirituelle Praxis oder überhaupt eine Praxis. So, und was ich bei mir festgestellt habe, jetzt die Tage erst wieder, dass ich wesentlich gereizter bin.
Mhm.
Jetzt auch, ich habe jetzt gerade so eine Zeit, da habe ich so ein paar Tage Ruhe, beziehungsweise auch so ein paar Wochen. Und komme jetzt also eigentlich wieder zur Ruhe. Und da ist mir das erst aufgefallen, dass ich unheimlich oft sehr schnell gereizt bin.
Ja.
Und sehr schnell wütend werde und sehr schnell wieder den ganzen Stress und Ärger und Sachen von außen so an mich ranlasse. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich richtig gemerkt, wie gut mir eigentlich das Meditieren tut. Weißt du,
ich meine, das ist, ich glaube, das ist eben, es gibt diese Ebene und das ist halt die duale Ebene, auf der wir uns ja nun in dieser Welt befinden.
Ja.
Auf der sind diese Dinge einfach nötig. Es ist genau wie mit Sport. Ich gehe ab und zu ins Fitnessstudio. Jetzt war ich ziemlich viel irgendwie so immer so halb erkältet und konnte auch nicht so oft gehen, ähnlich wie
das. Ja, ja.
Und jetzt bin ich natürlich viel schlapper. Jetzt, wenn ich jetzt wieder hingehe, dann muss ich mich ja total wieder ganz anstrengend und muss ich wieder quasi von vorne anfangen.
Ja,
ich meine. Und auch in der Meditation ist es ja so, wie ich das so sehe, oder wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen, ist es halt eben diese Dichotomie zwischen deinem Zeugen, Witness, deiner Präsenz und deinem Gedankenkaskaden, deinem Ego. Also sei es jetzt Gedanken oder Emotionen, das sind ja alles eben diese Objekte, die dann so auftauchen. Und,
genau.
Und ich glaube, die Meditation ist einfach ein super Werkzeug, um dich immer wieder jeden Tag dran zu erinnern, dass es ja eben nur Objekte sind. Und wenn du das längere Zeit nicht machst, wir sind so gestrickt, die meisten von uns zumindest scheinbar, dass wir es dann vergessen.
Ja.
Dass wir dann irgendwann doch wieder denken, wir sind die Gedanken und wir sind die Emotionen.
Ja, ja.
Und deswegen sagt ja auch jeder und sein Onkel, jeden Tag eine spirituelle Praxis zu machen.
Ja, ja.
Und ich habe das auch schon oft erwähnt, in vielen spirituellen Traditionen wird spirituelle Praxis ja auch übersetzt als Erinnerung. Das finde ich ja so gut daran, dass ich wirklich, sich selbst daran zu erinnern, dass es ja Erinnerung heißt und dass ich mich nicht dahinsetze, um irgendetwas Neues zu erfahren oder um irgendwie, weiß ich nicht, Kontakt mit irgendwas anderem aufzunehmen, sondern mich daran zu erinnern, dass in mir ja diese Quelle des Lichts, der Liebe, Gott, was auch immer ist und die überdeckt wird durch meine Gedanken, meine Emotionen, alles, was so mein Alltag füllt. Und wenn ich mich da oft nicht dran erinnere, ist wie mit allen Sachen. Wenn ich mich nicht jeden Tag an meinen Urlaub letztes Jahr erinnere, dann habe ich den irgendwann nach einem Jahr mehr oder weniger vergessen. Ja, dann gucke ich ins Foto und sage, ach, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wie, da waren wir auch, oben am Eiffelturm oder sowas. Ne? Genau. Ja. Und klar, wenn dieser Urlaub ein ganz besonders einschlagendes Event hatte, also wenn ich da wirklich was ganz Fantastisches erlebt habe, dann vergesse ich das nicht so schnell. Deswegen sind ja auch die sogenannten spirituellen Peak-Erlebnisse so hilfreich dann auch. Wenn ich dann mal ein, zwei davon hatte im Leben, kann ich davon ja vielleicht mein ganzes Leben sogar zehren, weil das so einen Impact hat, dass ich das so richtig nie vergesse.
Ja.
Und dann ist die Präsenz irgendwo immer da, aber auch da glaube ich persönlich, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wenn ich das nicht pflege, dann ist es irgendwann auch wieder vergessen.
Genau.
Ne? Also ich glaube, da gibt es nur sehr, sehr wenig so Leute oder die das gar nicht brauchen. Ich kenne eigentlich auch selbst Leute, von denen ich das Gefühl habe, die sind so, was man sagt, erleuchtet oder so. Die leben ja ihre, also die machen vielleicht gar nicht mehr unbedingt die Praxis, die in ihrer speziellen Religion oder spirituellen Ausrichtung eingefordert wird. Aber dadurch, dass sie ja, weil sie zum Beispiel Lehrer, spirituelle Lehrer sind, leben sie ja von morgens bis abends diese Erinnerung. Logisch. Dann muss man jetzt nicht noch unbedingt, weiß ich nicht, dieses Gebet oder jene Mantra vor sich her singen, weil man ja eigentlich von morgens bis abends gar nichts anderes denkt.
Genau.
Nur viele Leute, wie gerade in unserer Gesellschaft, sind ja von morgens bis abends mit weltlichen Dingen in Anführungszeichen beschäftigt und da ist es schon hilfreich, sich jeden Tag mal zu erinnern.
Absolut, absolut. Also das ist auch eine Sache, die ich, ich fange jetzt wieder damit an und ich merke dann schon, dass das hat einfach, ich hätte es nicht gedacht, dass ich es wirklich so merke. Mhm. Ne? Aber es ist tatsächlich so, es ist echt wirklich ein Fakt. Also, dass ich wesentlich auch empathischer war, weißt du?
Absolut. Ich meine, gerade im Buddhismus ist doch die Nächstenliebe und die Empathie
und
Compassion.
Genau.
Darum geht es ja.
Ja, ja.
Ne? Und deshalb erinnert man sich ja in der Meditation auch dran. Ja. Ich glaube auch, das predigen wir ja, predigen wir ja hier immer, ne? Die tägliche spirituelle Praxis, ich glaube, das ist das A und O. Wie immer die aussieht, ist komplett egal, würde ich jetzt mal fast behaupten. Aber regelmäßig.
Genau.
Ist gut. Und ich merke das genauso, wie du sagst. Wenn ich mal eine Weile das aus irgendeinem Grund auch nicht so mache, sofort ist man irgendwie anders drauf. Ne? Und ich spüre dann auch richtig den Verlust dieser Connection. Ne? Und ich glaube wirklich, das ist eben einfach, weil ich es dann vergessen habe.
Klar. Weil man sich einfach überwältigen lässt.
Wir sind aber so ein bisschen abgeschweift von Scientology, was ich eigentlich nur kurz noch sagen wollte. Ich glaube auch, was du sagst, da sind Elemente in den Lehren drin, weil Aaron Hubbard ist ja nun auch ein sehr eloquenter
ein
Schreiber
gewesen.
Ein findiger Bursche gewesen.
Ja.
Und der hat bestimmt eine Menge auch gelesen und hat daraus, denke ich, sein Ding auch zusammengebaut.
Ja.
Und ich würde mich gerne mal, also falls jemand unserer Zuhörer ein Mensch ist, der sich mit Scientology auskennt. Ich würde mich da total gerne mal mit jemandem drüber unterhalten, der ist natürlich sehr schwierig, solche Leute zu finden. Deswegen ist diese Folge von Reza Aslan spannend, der, sagen wir mal, auf der einen Seite nicht so ein Hassaussteiger ist, der sagt, das ist alles scheiße, aber auch keiner, der natürlich da voll drin ist. Also, weil ich will ja jetzt auch keine Werbesendung für Scientology machen.
Nee, also
aber ich würde mich gerne mal mit jemandem unterhalten, der sich, sagen wir mal, damit auskennt, der vielleicht auch, weiß ich nicht, einfach mal die Literatur gelesen hat, sich damit mal beschäftigt hat und der aber auch, sagen wir mal, oder die eine bestimmte spirituelle Ausrichtung hat und die vielleicht auch Ahnung hat von anderen spirituellen Pfaden, weil ich bin mir ganz sicher, man findet da vieles drin wieder und würde mich mal interessieren.
In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, die Lia Rimini, wir kennen sie aus King of Queens, sie hatte die Ehefrau von Doug Heffernan gespielt.
Queen vom King.
Ja. Genau, die Queen vom King. Die war ja auch Scientology.
Ja, genau.
Ne? Und die ist ja auch ausgestiegen und die hat auch einen Podcast gegeben bei Joe Rogan. Und das ist auch ein Gespräch über Scientology, weil die hat auch eine eigene Serie gemacht. Ich glaube sogar auch bei CNN.
Ja, Scientology aussteigen, glaube ich, spricht.
Ganz genau.
Erfolgreich läuft die übrigens.
Sehr erfolgreich. Und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder ein fast dreistündiges Interview
mit
ist.
Mit Sicherheit.
Bei Joe Rogan, ist ja immer so. Und auch super interessant.
Also, da fällt mir auch noch ein, zwei andere Scientology-related Dinge. Es gab auch ein Interview bei Joe Rogan mit Ron Miscavige, das ist der Vater von David Miscavige, der ja aktuell, also der Nachfolger von L. Ron Hubbard, der ja der Chef von Scientology ist.
Ja.
Das habe ich noch nicht gehört, finde ich aber sehr spannend. Und Louis Theroux, den wir auch, glaube ich, öfter schon mal erwähnt haben, ein britischer Journalist, der auch sehr großartige Dokumentationen über merkwürdige Themen gemacht hat, hat einen Dokumentarfilm jetzt gerade rausgebracht, der heißt My Scientology Movie, der auch sehr gut sein soll.
Da gibt's auch ein Film, richtig, ne?
Also
Film. Im Kino.
Ja, der läuft in Amerika im Kino, ist aber auch bei iTunes Amerika schon zum als Rental. Okay. Den wollte ich jetzt auch mal schauen. Also ist auf jeden Fall gerade Thema offensichtlich.
Und Going Clear?
Going Clear von Alex Gibney.
Ja, ja, auch eine super Dokumentation.
Das war ja
bei HBO.
Genau.
Die, aber die, ich glaube, die gibt es mittlerweile, kann man sich die auch die so
kann man sich auch kaufen.
Anschauen.
Also, wie gesagt, jetzt, wenn man mehr darüber wissen will, genau. Wo wir bei Podcasts sind, vielleicht noch. Wir haben jetzt gerade gehört, Reza Aslan, Hamilton Morris, die beiden Moderatoren, Produzenten der beiden Serien, über die wir gesprochen haben, waren auch beide Podcast-Gäste bei Reza Aslan war bei Pete Holmes.
Ja.
You Make It Weird oder so heißt
die. You Make It Weird. Pete Holmes ist ein amerikanischer Komiker, eigentlich vom Glauben her Katholik, kommt aus einem sehr gläubigen Elternhaus und so und es hat aber dann auch irgendwann mal angefangen, sich auch mal andere Sachen anzuschauen und auch durch Duncan Trussell und ist da so mit reingekommen und ist mittlerweile so, gehört er auch so zu diesem ganzen Ramdas und zu dieser
Krishnadas, Duncan Trussell,
die machen jetzt demnächst auch irgendeine Veranstaltung, irgendwie so Comedy.
Kommen wir gleich zu, die war letzte Woche.
Ach, die war schon, ach schade, die, Mensch.
Aber die gibt's garantiert als...
Ja?
Ich glaube, die gehen auch auf Tour. Können wir gleich noch drüber sprechen.
Okay,
da kommen wir
gleich noch zu. Ja. Okay, auf jeden Fall. Und der hat so einen Podcast, auch schon, ich glaube, in die 300 geht die schon von den Folgen her. Meistens mit Schwerpunkt Comedy, aber auch immer wieder Spiritualität,
ja,
auch so im weitesten Sinne, so wie ähnlich wie bei
uns. Haben wir, glaube ich, auch schon mal darauf hingewiesen.
Ja, genau. Also er hat viele Gäste, er hat jedes Mal einen Gast und meistens sind es, wie gesagt, Comedians, mit denen er dann aber auch über spirituelle Sachen sagt, aber manchmal hat er auch wirklich Leute, ich sag jetzt mal so, vom Fach.
Ja, genau.
Wie zum Beispiel Rob Bell,
ja,
der auch ein persönlicher Freund ist von ihm und wie gesagt, Pete Holmes ist ein super lustiger Typ. Ich
erklären, wer Rob Bell ist.
Ja, weißt du, Rob Bell, kann ich jetzt auch nicht, so ein evangelischer Pastor, glaube ich.
Ich habe den nicht gehört im Podcast.
Achso, okay, ist ein relativ junger Typ und ist ein Pastor, der aber auch ja, dem Ganzen jetzt mal so ein bisschen moderner gegenübersteht, sage ich jetzt mal. Der macht auch so One-Man-Shows, wo er mal so alles mal so ein bisschen aufdröselt, leichter verständlicher macht,
ja,
und das Ganze von diesem dogmatischen Hintergrund mal so wegholt. Und ist auch immer sehr, sehr witzig und der ist auch immer sehr inspirierend, auch die Bücher, die der schreibt. Also ich habe noch nicht eins ganz durchgelesen, aber ich habe...
Du hast schon drei angefangen.
Du weißt ja, wie das ist. Weißt du? Man ist dann immer irgendwie wieder abgelenkt und so. Und auf jeden Fall, was mir immer positiv bei Rob Bell auch auffällt, ist, er ist nicht so preachy. Mhm. Weißt du, so das, weil das kann ich nicht haben. Wenn ich so das Gefühl habe, ich werde jetzt so, hier wird jetzt einer der versucht jetzt zu predigen und versucht jetzt so seine Glaubensrichtung so als die ultimative Wahrheit hinzustellen, da stelle ich mich immer so ein bisschen quer. Und ja, und das macht er aber nicht. Und das, von daher ist der Mann mir schon sehr sympathisch. Gibt's auch ganz viel bei YouTube. Rob Bell, also R-O-B und dann Bell, B-E-L-L,
wie die
bei
Glocke.
YouTube, ganz genau.
Ja, genau. Ja, also ich finde den Podcast auch interessant, ich höre den nicht so ganz so oft, aber die Episode mit Reza Aslan, um noch kurz jetzt wieder darauf zurückzukommen, fand ich extrem gut. Die wird, glaube ich, auch euch Hörern allen und Hörerinnen sehr gut gefallen, weil, also Reza Aslan ist halt auch ein extrem eloquenter Typ, ist auch sehr lustig, kann gut reden und... also fand ich sehr, sehr lohnenswert. Und Hamilton Morris eben, der die Pharmacopoeia-Serie, von der wir gerade gesprochen haben, moderiert, der war bei Duncan Trussell in Duncan Trussells Family Hour zu Gast.
Ja.
Das war sogar eine Live-Sendung, glaube ich, die er aufgezeichnet hat in New York.
Okay.
Auch so sehr spannend. Also wenn man sozusagen als Kompendium zu diesen Fernsehserien, die beiden gemacht haben, fand ich das hochspannend.
Duncan Trussell ist... Das ist interessant, ne? Dass das so in dieser... ich meine, Joe Rogan ist ja auch Comedian.
Ja.
Dass das so in dieser Comedy-Szene...
Das hoffe ich ja, dass wir das mit Hennes mal besprechen können. Ne?
Ja.
Diese Frage, warum gerade so viele Comedians so mit diesem Thema sich beschäftigen. Und ich glaube, da haben wir ja auch Ideen zu. Und
ja,
ich hoffe, dass wir da bei Gelegenheit jetzt mal...
Ja, kriegen wir bald hin.
Genau, genau. jetzt können wir auch den super Übergang machen von Reza Aslan als bei Pete Holmes zu unserer Fernseh- und Kinotipps.
Jo.
Vielleicht eben Reza Aslan, haben wir gerade schon viel drüber gesprochen, ist nämlich unter anderem auch noch Berater bei einer unserer Lieblingsfernsehserien,
ja,
nämlich bei HBO's The Leftovers.
Mhm.
Haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Ich bin mir nicht
sicher. Nie so wirklich. Also The Leftovers, ja, erzähl du doch mal, worum es da in...
Also erstmal muss man sagen, The Leftovers ist das Kind von zwei unserer Lieblingsautoren, wobei bei Tom Perrotta eher über Leftovers. Tom Perrotta hat einen Roman geschrieben, The Leftovers. Darum geht es um eine Welt, in der vor 3 Jahren, also wenn das Buch anfängt, vor 3 Jahren sind 2% der Menschen von einer auf die anderen Sekunde einfach verschwunden.
Genau.
Das ist passiert durch die Bank. Es gibt keinen, man hat kein Muster
entdeckt. Kein Muster, genau.
Man hat null Ahnung, was ist passiert. Wohin sind die? Das hat sich nicht wiederholt bisher. Einfach so. Das war so.
Ja.
Ansonsten ist es exakt unsere Welt.
Ja.
Also spielt im Hier und Jetzt.
Ja.
Und es gibt halt einen Roman und die erste Staffel der Serie, die vor 2 Jahren, ja klar, gelaufen ist, die beinhaltet sozusagen diesen Roman.
Genau.
Und der Tom Perrotta hat den Roman geschrieben und der Damon Lindelof, einer unserer Lieblingsfernsehautoren, der unter anderem natürlich für Lost verantwortlich ist, eine meiner absoluten Lieblingsserien.
Ja, meine auch.
Mhm. Der aber auch die Star Trek Kino Reboots gemacht hat.
Mitgeschrieben hat
als Drehbuchautor, also er ist Autor.
Prometheus.
Tomorrowland. Auch ein schöner Film.
Genau.
Also wirklich ein ganz, ganz fantastischer Autor. Die beiden haben sozusagen aus diesem Buch mit ein paar anderen Leuten natürlich auch eine Fernsehserie gemacht, die läuft jetzt bei HBO. Und die erste Staffel war ja echt harter Tobak, muss ich sagen.
Ja.
Also
da musste man sich durchbeißen.
Da musste man sich sehr durchkämpfen.
Ja.
Nicht, weil sie schlecht war, sondern weil sie unheimlich runtergezogen hat.
Ja, ja. Also es ist kein so ein Happy... also es war nicht sehr inspirierend. Also man hat sich danach selten gut gefühlt.
Ja, man war danach meistens sehr traurig.
Ja, ja.
Also
ja.
Es geht halt eben gerade in der ersten Staffel sehr um die Themen Trauer, Verlust, sehr existenzielle Fragen.
Kontrollverlust, ja, ja.
Genau, Depression. Genau. Also alles, was einem so richtig Spaß macht, wenn man so abends vor dem Fernseher
genau,
sitzt.
Genau, genau. Und wie gesagt, immer wieder darüber die Frage, was bedeutet das eigentlich? Ne? Jeder versucht diese Frage, warum sind jetzt diese Menschen einfach so von einer Sekunde auf die anderen verschwunden? Was bedeutet das? Und jeder in der Serie versucht das halt, diese Frage anders zu füllen.
Genau.
Ja.
Und geht anders damit um. Und also zentral, würde ich sagen, ist eigentlich die Figur von Kevin Garvey. Der ist eigentlich ein Sheriff in einer kleinen Stadt in New York State. Da spielt die erste Staffel.
Ja.
Seine Frau ist vor einer gewissen Zeit, hat die sich so einer Gruppe angeschlossen, die heißen The Guilty Remnants.
Was heißt das eigentlich auf
Deutsch? Ja, die schuldigen Zurückgebliebenen.
So ungefähr. Remnants heißt Rest, zurückgeblieben?
Ich glaube, Remnant ist das, glaube ich. Ist das
ja,
nicht
okay,
zurückgeblieben? Ich glaube, ja.
Ja.
Auf jeden Fall Leute, die weiß gekleidet, kettenrauchend und schweigend einfach nur dastehen,
ja,
um
ja.
die Menschen an dieses Event zu erinnern.
Immer anklagend.
Anklagend.
Also, die nerven total und sind auch wirklich sehr, sehr verstörend.
Ja, sehr super verstörend. Seine Frau ist halt auch Teil davon. Er hat noch 2 Kinder und ich will jetzt gar nicht so sehr die Inhalte.
Genau.
Es ist halt, man muss sagen, es gibt jetzt nicht so etwas, wo man sagen kann, es gibt so eine große Geschichte in dem Sinne. Sondern es geht vor allen Dingen einfach um diese Leute und dann entwickelt sich so ein bisschen was. Und gerade dann in der zweiten Staffel geht es auch mehr um eine größere Story.
Ja, die zweite Staffel ist dann losgelöst von der Originalvorlage, weil wie gesagt, das Buch, beziehungsweise Staffel 1 endet mit dem Ende des Buches, also es ist eine ziemliche 1:1 Umsetzung von dem Buch und mit Staffel 2 geht es dann weiter, es geht in einer anderen Richtung, nicht minder interessant.
Aber weitaus spaßiger, sag ich jetzt mal. Also
spaßig
ist völlig falsche Wort. Aber es macht Spaß. Es ist spannender, leichter, aber trotzdem immer noch sehr tief.
Ja, ja, genau.
Also dieser, ich sag mal, das, was der depressive, düstere, sehr verzweifelte die Atmosphäre, die ist nicht mehr so da.
Die ist nicht mehr so da, ganz genau. Und die Figuren...
Das liegt auch an dem Inhalt, aber das, ich ja, glaube, da müssen wir auch gar nicht so viel erzählen.
Die Figuren entwickeln sich toll weiter und auch völlig glaubwürdig weiter. Und es ist zu erwähnen, dass Staffel 1 und 2 bereits in Deutschland auf DVD und Blu-ray erschienen ist.
Ja.
Dummerweise, auch in Amerika, dummerweise komplett ohne irgendein Extra, also totale Vanilla-Version sozusagen. Ja. Und Staffel 3 ist jetzt in den Staaten auf HBO, also
gestartet.
Wir sind jetzt gerade bei der aktuell bei der zweiten Folge. Und es geht gut weiter.
Sehr gut.
Und auch da hat man wieder versucht, ja, das wieder nochmal ganz anders zu erzählen oder weiter zu spinnen und so auf einer sehr interessanten Art und Weise. Also The Leftovers definitiv ein absolutes
Fernsehhighlight. Ja. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass die dritte Staffel auch die letzte Staffel ist.
Ja.
Also die auch nur sehr wenig Folgen. Ich glaube, acht Folgen und die ersten beiden Staffeln haben auch nur 10 Folgen. Also es ist auch kein besonders großes Investment.
Genau.
Wir reden jetzt nicht von 180 Folgen, die man gucken muss, sondern es ist in 28 Stunden.
Was sehr angenehm ist.
Und eben auch sehr positiv, wobei man zumindest sich darauf einstellen muss, dass man... Es geht nicht in dieser Serie darum, nach Antworten so unbedingt zu suchen.
Ja,
also
genau.
Andersrum, es geht um die Suche nach Antworten, aber auch sehr stark darum, dass es höchstwahrscheinlich keine gibt.
Ja.
Zumindest keine, die für alle gleich ist. Und das ist ja auch wieder ähnlich wie unser Podcast im Sinne von, ne, die, wobei ja gut, ich würde ja sagen, ich persönlich würde sagen, die eine Antwort ist im Kern die gleiche, aber sie sieht immer anders aus für jeden uns. Ne? Und deswegen glaube ich, man darf jetzt nicht mit so einer Erwartungshaltung einer klassischen Mystery-Serie an die Sache rangehen. So am Ende in der letzten Folge wird mir erklärt, wo sind die Leute hin, was ist passiert und so weiter und so fort. Und es gab ja auch Kritik von manchen Leuten, dass bei Lost das nicht eingehalten wurde. Ich sehe das ein bisschen anders, aber ist jetzt nicht
komplett
das Thema.
Anders,
Nur hier ist es ganz klar von vornherein, das haben auch so die, also so Damon Lindelof als auch Tom Perrotta immer gesagt, das wird nie eine Erklärung geben.
Ja.
Aber es wird ein Ende geben. Mhm. Und das Ende ist halt jetzt diese dritte Staffel. Also ich wirklich, gerade für euch, die uns hier zuhören, ich glaube schon, dass viele Leute da großen Spaß dran haben werden.
Ja.
Und da kann man auch viel drüber diskutieren, da kann man viel drüber nachdenken.
Das lädt zu Diskussionen, definitiv.
Genau. Ja. Du hast aber auch noch zwei Filme gesehen, über die du heute sprechen wolltest, Gary.
Ja. Ich habe einmal gesehen Die Hütte.
Das klingt total spannend.
Ja, Die Hütte und A Monster Calls.
Mhm.
Das ist ein Film, der hier unter dem Titel läuft 7 Minuten nach Mitternacht. Und der läuft ab 4.5.
im Kino.
Läuft er hier im Kino an. Die Hütte kennen vielleicht einige, ich weiß jetzt dummerweise gar nicht, wie der Autor heißt, der Romanvorlage.
Das ist Romanvorlage. Nee,
genau.
Ja.
Die Hütte, der Film heißt hier Die Hütte, Gespräche mit Gott.
Mhm.
Ich finde das immer so lustig, wie bei den Deutschen immer, was so in Amerika heißt das einfach Die Hütte, aber hier nochmal für die Doofen, Gespräche mit Gott.
Ja, und nicht ganz zu vergessen, Gespräche mit Gott ist ja nun auch eine sehr berühmte Serie von Büchern, von Sachbüchern.
Neil Donald Walsh. Genau.
Das dürfte der ein oder andere ja auch verwechseln.
Ja, natürlich. Ja,
hat ja nichts damit zu tun.
Nee, wie zum Beispiel Hennes. Ne? Ich habe das im letzten Sträter bin der Strebig-Podcast, habe ich das auch erwähnt. Und Hennes ist sofort davon ausgegangen, dass das was mit dieser Serie zu tun hat. Also da hast du recht, das wird dahin gehen, dass man da sofort neugierig ist. Und nein, es ist wie gesagt, dummerweise weiß ich jetzt den Autorennamen nicht. Es geht darum, dass eine Familie mit zwei fast erwachsenen Kindern und einem kleinen Mädchen, der Mann, der Vater geht mit den Kindern auf einen Campingtrip. Dabei verschwindet seine Tochter, die wird dann irgendwann tot, ermordet, in einer Hütte gefunden und der Vater gibt sich natürlich die Schuld und die Tochter, die fast erwachsene Tochter gibt sich natürlich die Schuld, weil sie den Vater abgelenkt hat, die ist ins Wasser gefallen und er hat seine Tochter retten wollen und in der Zeit ist die Kleine verschwunden.
Ja.
So, und jetzt eines Tages, der Vater leidet halt an Depressionen, ist alleine zu Hause, weil die Mutter ist mit den Kindern weg. Und da erreicht ihm eine Nachricht, und zwar eine Einladung, dass er doch zu dieser Hütte kommen soll, unterschrieben mit Papa. Und Papa, das muss man wissen, und das weiß man zu diesem Zeitpunkt dann auch, war der Name, den das kleine Mädchen Gott gegeben hat. Also okay. in ihren
Also er kriegt Post von Gott, sagt, komm mal in die Hütte, wo die Leiche deines Kindes gefunden wird.
Ganz genau. Und da geht er dann auch hin und findet dann da diese leere Hütte und denkt sich dann auch, was mache ich hier überhaupt für einen Scheiß? Mhm. Hat aber auch eine Waffe mitgenommen, weil er sich natürlich zu Recht dachte, vielleicht ist da der Killer meiner. Und weil der ist nie gefunden worden und will dann gerade wieder abhauen. Er rutscht da einmal aus und steht dann auf und will gerade abhauen, als ihm dann so ein junger, arabisch aussehender junger Mann reinkommt und sagt, ich mach mal eben Feuer. Ne? Und so ganz selbstverständlich und und das war dann der Sohn Gottes. Mhm. Und er geht dann wieder in die Hütte, die dann natürlich auf zauberhafte Weise komplett eingerichtet ist. Und, und da ist dann eine dunkelhäutige Frau, die dann praktisch für Gott steht. Mhm. Und dann haben sie noch, also es ist praktisch Gott, der Sohn Gottes und der Heilige Geist, dargestellt von einer jungen Asiatin, die praktisch schon die Kreativität und sowas. So, und dann geht es in dem Film darum, dass er, kriegt dann natürlich, er lernt mit seiner Trauer umzugehen. Weil die Kernfrage ist natürlich, wie konnte Gott das zulassen?
Ja,
so, das ist so die Kernfrage. Mhm. Das Interessante war, ich kam zum Kino und der lief schon seit einigen Tagen oder seit einigen Wochen sogar schon und ich kam da an und ich habe mir gedacht, naja, komm, also weißt du, da kann ich auch um 5 Minuten vor Beginn kann ich da noch ankommen. Mit einmal war da eine Schlange und ich denke, nein, warum jetzt? Ne? Warum muss da jetzt eine Schlange stehen? Es stellte sich aber heraus, dass diese Schlange
Gott, tatsächlich... warum tust du mir das an?
Ja, da stellte sich aber heraus, dass diese Leute tatsächlich alle in den Film wollen.
Aha.
Ne? Okay. Weil der lief um 18 Uhr und die wollten da alle rein. Und das war ein kleines Kino, was dann aber auch relativ gut besucht war. Okay. Und das für einen Film, der schon einige Wochen lief. Ja. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und
jetzt nicht gerade der nächste Marvel-Super.
Ganz genau. Und es wurde auch reichlich geweint und geschluchzt in dem Film. Ich habe das von wurde sich ständig geschnupft und so. Mich hat der Film, obwohl ich mag ja solche Stoffe, ich mag ja solche Tearjerker-Stoffe, ich mag ja im Kino gerne mich meinen Emotionen hingeben, ne? Aber der hat mich irgendwie komplett kalt gelassen. Ich weiß gar nicht so sehr, das habe ich auch bei unserem Streberch-Podcast gesagt, ich kann gar nicht hundertprozentig festmachen, woran es lag. Ich habe so das Gefühl gehabt, vielleicht lag es so ein bisschen daran, dass er mir so ein bisschen zu preachy war, also so ein bisschen zu sehr predigte, wie ich vorhin schon sagte, das mag ich nicht.
Ja.
Da steige ich dann meistens aus. Vielleicht war das der Grund, keine Ahnung. Obwohl es jetzt auch nicht darum ging, jetzt eine spezielle Religion zu pushen oder so. Es ging halt ums Christentum. Nee, ganz im Gegenteil. Er war mit dem Sohn Gottes unterwegs. Und dann kam sie auf Religion zu sprechen und meinte, Jesus, oder beziehungsweise wurde ja nie gesagt Jesus, der Sohn Gottes nur. Der sagte dann nur, ach ja, mit den Religionen, das ist mir alles so ein bisschen zu kompliziert.
Ja, ja.
Das fand ich sehr sympathisch. Mhm. Und aber als sie dann in der nächsten Szene dann über Wasser ging, da habe ich so gedacht, na okay. Also es war mir alles so ein bisschen zu knüppeldick und ein bisschen zu rosarot und so ein bisschen zu kitschig.
Ich glaube, ich kenne das Buch immer nur von amerikanischen Buchläden.
Ja, ja.
Weil es steht immer irgendwie so, dass man an dem Cover vorbeilief. Und ich habe mir gedacht, das wäre eine Weihnachtsgeschichte.
Ja,
das ist
immer
mit so einer Schneehütte.
Ja, ja, es ist, genau.
The Shack heißt es.
The Shack. Aber wenn er dann da ankommt und dann da Gott vorfindet und so, und dann ist das natürlich alles im Sommer.
Und es gibt ja, gerade in den USA gibt es ja einen ganz starken, ich sag mal, ich will es mal jetzt ganz böse, ein bisschen christlichen Kitsch nennen. Also sowohl in der Bücherecke als aber auch so im Filmen gibt es ja doch auch so diese, eben diese christlich kitschigen Romane und Filme, die genauso wie du es beschreibst, die immer so ein bisschen so eine süßliche Atmosphäre haben, wo es auch immer so Mittelklasse-Leute geht, die mit Jesus oder Gott irgendwie connecten oder sowas.
Genau.
Und es hat immer so ein bisschen was von wie auch die Kirchen manchmal sind in Amerika.
Ja.
Ne? So, wo halt immer nur die weißen Mittelklässler so sind, die dann irgendwie am Sonntag mal so heilig sind. Und dann, also es ist eine ganz, ich kann das schwer beschreiben, aber eine Weile haben Kollege Jörg und ich uns immer einen Spaß gemacht und haben christliche Filme geguckt und sowas. Und es gibt auch so christlich-fundamentalistische, es gibt sogar christlich-fundamentalistische Horror- und Actionfilme, die sind besonders echt gut. Da müssen wir irgendwann mal was drüber machen. Da sollten wir Jörg mal zu einladen. Das ist, der hat da eine große Sammlung. Und da gibt es das unheimlich viel. Also das ist auch, was mich immer abgeschreckt hat, ohne dass ich irgendwas weiß von dem Ganzen. Also ich kenne halt immer nur diesen Roman vom Cover und habe immer gedacht, das ist bestimmt so ein bisschen so süßlich.
Ja, es ist alles, weißt du, weil ich habe ja eigentlich in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht mit solchen Filmen hier. Ich erinnere nur an Der Pfad des friedvollen Kriegers, der ja super war, der Film. Ne? Ja, und es gibt ja tatsächlich auch Gespräche mit Gott. Gibt's, ist ja auch verfilmt worden sozusagen, der auch toll war, also in Ordnung war. Ja. Und aber der war mir halt, da war alles so ein bisschen zu dick oder so. Und das war so ein bisschen schade.
Aber also, würdest du denn sagen, dass zumindest die transportierte Message.
Ja.
Also du sagst, es war jetzt nicht so dick aufgetragen,
genau, außer dass sie dann über Wasser gehen. Das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Also wie gesagt, hinter mir saßen genug Leute, die da emotional voll drin waren. Ja. Das hat man auch echt gehört. Mhm. Und es lag so ein bisschen auch, weißt du, wir sind Drehbuchautoren, es lag so ein bisschen an den Dialogen, es lag so ein bisschen an der Performance. So Hast du die
Originalversion oder die deutsche Synchro gesehen?
Ich habe die deutsche Synchro gesehen.
Gut, dann kann man die Dialoge ja nicht wirklich bewerten.
Ja,
die deutschen Synchro-Dialoge sind eigentlich immer schlecht.
Ja, okay. Das mag dann auch noch dazukommen. Mhm. Es war alles so ein bisschen, Hauptrolle hat gespielt hier, der Schauspieler, ich vergesse auch immer wieder seinen Namen, der in Avatar auch die Hauptrolle gespielt hat.
Komme ich jetzt auch nicht drauf.
Ja, okay, aber Avatar, der die Hauptrolle gespielt hat, spielte da auch die Hauptrolle. Es war alles es war alles in Ordnung und vielen Leuten bringt der Film bestimmt auch was, aber bei mir, mich ließ der so ein bisschen kalt, was ich ein bisschen schade fand. Aber dafür war mein zweiter Filmtipp, ich möchte nochmal sagen, es ist kein per se schlechter Film. Also, es lohnt sich bestimmt da reinzugehen. Mich persönlich hat er nur nicht so angesprochen.
Ich glaube, vielleicht bevor du zum nächsten Film kommst, was ja immer auch wichtig ist, ist ja, ne, für jeden gibt es sozusagen die Form der Wahrheit, mit der er oder sie was anfangen kann.
Ja,
und ich glaube, es gibt halt Leute, die mögen es lieber so verpackt. Und dann ist es ja wunderbar, dass es das gibt.
Ganz genau. Also,
aber du fandst Monster Calls besser.
Monster Calls fand ich besser. Das sind jetzt keine Filme, die man jetzt so unbedingt vergleichen kann, um Gottes Willen. In Monster Calls, 7 Minuten nach Mitternacht, geht es um einen Jungen, dessen Mutter, gespielt von Felicity Jones, die man jetzt aus Rogue One kennt, aus Star Wars Rogue One. Die spielt die Mutter und das spoilere ich jetzt auch nichts, die Mutter liegt im Sterben. Und in dem Film geht es halt darum, dass der Junge damit klarkommt. Mhm. Also er ist die ganze Zeit über sehr, sehr wütend und auf alles und jeden und versucht seine Wut zu kanalisieren und versucht das so durch seine Fantasie zu kanalisieren. So, und im Zuge dessen erscheint da dieses Monster. Mhm. Das ist natürlich, also der Film ist sehr metaphorisch, er ist sehr einfühlsam, er ist sehr, sehr geschmackvoll gemacht. Man kann alles, die Figuren sind sehr ansprechend gemacht und er ist halt in keinster Weise preachy oder kitschig. Und was machst du?
Ich wollte nur was gucken.
Okay. Der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es lag natürlich auch an den tollen Darstellern, Felicity Jones. Dann der den Jungen gespielt hat, der heißt McDougal mit Nachnamen. Ich finde den McDougal finde ich so klasse. Und nicht zu vergessen, Sigourney Weaver spielt die Großmutter, mit der auch so Konflikte hat. Aber nach und nach stellen wir halt fest, dass jeder mit seinem Schmerz, mit seiner Angst anders umgeht und das Monster großartig gesprochen von Liam Neeson, der eine ganz, ganz tolle Stimme hat. Wie gesagt, das Monster ist eine Metapher, da ist nicht wirklich ein Monster, da verrate ich jetzt auch nicht zu viel. Dass auch dieses Monster zeigt ihm dann so Wege mit seiner Trauer umzugehen und es geht ums Loslassen.
Also schon thematisch beides sehr ähnliche
Filme.
Stimmt,
es geht eigentlich bei beiden Filmen geht's ums Loslassen. Ja. Ne? Bei dem einen ist halt die Tochter schon gestorben und bei dem anderen ist die Mutter dabei zu sterben. Aber es geht darum, vor allen Dingen sich auch einzugestehen, dass ja, das, das, nee, es geht ums Loslassen, mehr will ich da auch gar nicht verraten. Ja. Also das, das ist ein ganz, ganz fantastischer Film, also sehr, sehr sehenswert. Unbedingt Taschentücher mitnehmen, weil das ist...
Das hat dich dann nicht kalt
gelassen. Nee, der hat mich überhaupt nicht kalt gelassen. Also da saß ich, da konnte ich jetzt schon wieder anfangen zu heulen. Also, der hat mich richtig mitgezogen, also der war gut.
Super. Ja. Der ist, glaube ich, von, ich habe gerade mal kurz gecheckt, J.R. Bayona, der macht, glaube ich, auch den nächsten Jurassic World-Film.
Das kann sein, ne?
Jurassic World 2.
Ja, dem traue ich das auch zu. Also sehr, sehr visuell, sehr toll und sehr, sehr poetisch erzählt. Mhm. Also es ist ein ganz, ganz, weil Kreativität und, ja genau, das ist für uns auch nochmal so interessant als, als, als Geschichtenerzähler, weil da, da geht es auch ums Geschichtenerzählen. Mhm. Und es geht halt, der, der das Monster erzählt haben halt dem Jungen auch so ein paar Geschichten, aber halt nicht so diese klassischen Geschichten, die so typisch ausgehen, sondern weißt du, so, dass man erkennt, es gibt viele Wahrheiten.
Basiert das nicht auch irgendwie
auf einem Kinderbuch? Kinderbuch, glaube ich. Obwohl, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Kinderbuch per se ist. Ja. Es basiert aber auf jeden Fall auf einer Romanvorlage.
Okay,
Ja. Ja. Und von daher ein absoluter Tipp von mir.
Super. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt mit einem letzten Tipp, würde ich fast sagen, mal so langsam unsere heutige Folge, weil ich glaube, wir sind schon eine Weile wieder dabei. Vielleicht für, ich hatte der ein oder andere, der uns bei Facebook folgt, hat vielleicht irgendwie am letzten Wochenende kurz gesehen, dass ich auf die Psychedelic Science Konferenz hingewiesen hatte. Die lief letzte Woche, glaube ich, von Donnerstag bis Sonntag in Oakland in Kalifornien. Und ist eine der drei, oder ich weiß gar nicht, mit Horizon und Breaking Convention, eine der drei ganz, ganz großen
Kongresse
zum Thema Psychedelika. Mhm. Und ich habe es nicht gezählt, ich glaube wahrscheinlich so 180 Vorträge dürften da über die 3-4 Tage gelaufen sein. Es waren von Stan Grof über David Nichols und Amanda Fielding, Thorsten Passy, auch die ganzen Koryphäen auf dem Gebiet da. Es ging um alle Substanzen, um alle. Ich habe mal ganz wild, ich habe es gar nicht vorbereitet. Ich gucke nur, wir haben jetzt so Themen wie Neurobiological Mechanisms Underlying the Prosocial Effects of MDMA. Also sehr. Heißt ja Psychedelic Science, wissenschaftliche Themen. Ne?
Ja.
Toward Single-Shot Therapy for Neuropsychiatric Disorders gab es einen Vortrag. Oder Peyote Dreams from Collective Ritual to Personal Treatment? Fragezeichen.
Ja.
Also es gab ganze Reihen zu MDMA, zu Psilocybin, zu LSD, zu Ayahuasca.
Ja. Ne?
Es gab Panel-Diskussionen, wo mehrere Leute eben über ein Thema gestritten, diskutiert haben. Und über Ibukain, ich sehe, weiß nicht, Ibukain in Brazil, finally stepping out from the underground, oder Ibogaine and opioid withdrawal, does it work and is it safe? Also wirklich hochwissenschaftlich und was für uns so spannend war, ist, die haben halt alles live übertragen bei YouTube und jetzt kommen, ich habe halt gerade mal geguckt, auf der Maps YouTube-Channel-Seite sind die ersten vier Vorträge, unter anderem eben auch der von Stanislav Grof und auch die, das Panel mit Stanislav Grof und ein paar anderen Leuten sind jetzt schon online, auch nochmal extra, weil die Live-Übertragungen sind, glaube ich, einfach so am Stück noch da. Mhm. Aber man muss sich dann so durch so 22 Stunden YouTube durchkämpfen, muss dann erst suchen, wann sind die gelaufen, die Vorträge. Und es waren halt auch viel, ich glaube, immer 4-5 Vorträge parallel. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie die das gemacht haben. Aber es ist ein gigantischer Schatz von, ich sag mal, über den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Forschung.
Ja.
Natürlich mit ganz starkem Schwerpunkt auf Therapie, Einsätze und Heileinsätze all dieser Substanzen, weil ich sag mal, der medizinische Einsatz von den Substanzen ist natürlich der jetzt für die meisten Leute, der auch wirklich interessant und spannend ist und der ja nun auch über Jahrzehnte vernachlässigt wurde und so. Also das ist, glaube ich, für viele unserer Hörer könnte das eine echte Schatztruhe sein.
Ja.
Wir werden dann natürlich auch verlinken. Guck da mal drauf. Der nächste große Kongress ist ja im Juni, Juli, fahren wir ja auch hin, das ist die Breaking Convention in London, da werden wir euch natürlich dann auf dem Laufenden halten und auch viel berichten und hoffentlich auch noch viele Kontakte machen, damit es in den nächsten Jahren weiterhin viele Gäste gibt hier das kann ich nur jedem empfehlen. Auf der Website von der Psychedelic Science gibt es halt auch die das Programm, wo man auch mal sehen kann, was da alles für Vorträge gelaufen sind. Und wie gesagt, ich denke, nach und nach werden die alle auch online sein, dass man sie sich dann nochmal schön von zu Hause aus angucken kann. Ah ja, genau, der allerletzte Tipp, den haben wir ganz vergessen. Das Buch How Soon Is Now von Daniel Pinchbeck. Über das wir jetzt gar nicht groß reden werden, weil wir haben zumindest jetzt eine Zusage von Daniel Pinchbeck, dass er sich mit uns mal unterhalten will. Wann das klappt, wissen wir noch nicht. Aber vielleicht schon mal auf das Buch hinweisen.
Genau.
Daniel Pinchbeck ist ein amerikanischer Autor. Viele kennen ihn vielleicht. Der hat unter anderem Breaking Open the Head und 2012 The Return of Quetzalcoatl geschrieben. Das waren zwei Bücher, die sehr stark so seine persönlichen Erfahrungen eben auch mit Psychedelika beschrieben haben. Er war, gilt eigentlich so als einer, der so mit das, die Psychedelika auch wieder so in die Kultur, die Popkultur so mit reingebracht haben.
Ja,
das Breaking Open the Head, frage mich gerade, von wann ist denn das? So Anfang des, der 2000er Jahre vielleicht oder so. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, How Soon Is Now. Da geht es nicht mehr so besonders viel um Psychedelika, aber kommt natürlich auch noch vor, aber es geht vielmehr um eigentlich das wichtigste Thema unserer Zeit, ist nämlich, wie kriegen wir die Menschheit gerettet ins nächste Jahrtausend? Wie kriegt
die Menschheit jetzt noch die Kurve? So kann man das sagen.
Aber genau.
Das, ja. Es gibt es übrigens in Deutsch auch.
Richtig, das gibt es in Deutsch, werden wir beides zu verlinken. Und was halt, was ich sehr gut finde an dem Buch, ist, es ist halt nicht nur eine Beschreibung da all der schlimmen Dinge, die gerade auf diesem Planeten so vor sich gehen, und sondern
es geht um Lösungen.
Es geht um Lösungen. Wie können wir das Geldsystem verändern? Wie können wir die Umwelt retten? Wie können wir irgendwie anders zusammenleben? Was muss vielleicht passieren? Seine Hauptthese, würde ich mal sagen, ist, vielleicht braucht es eine große globale Krise, um uns alle wirklich aufzuwecken.
Ja.
Darüber würden wir natürlich gerne mit ihm sprechen. Ich habe das deswegen erwähnt, weil ich mir dachte, wer jetzt total Interesse hat, wer vielleicht auch den Daniel Pinchbeck schon kennt und das Buch vielleicht eh schon lesen wollte oder jetzt denkt, oh, das klingt interessant, kann sich ja mal im Internet bei Amazon oder so das mal angucken. Gibt auch eine Website dazu. Vielleicht sogar lesen, und falls ihr eine Frage an Daniel habt nach der Lektüre des Buchs, könnt ihr uns die gerne mal schicken. Je nachdem können wir die dann eventuell stellen. Genau. Also wie gesagt, keine Ahnung, wann das klappt, weil das ist ja immer so ein bisschen so ein Zeitzonenproblem auch, und der Mann ist viel beschäftigt und so weiter und so fort. Deswegen habt ihr vielleicht noch Zeit zu lesen.
Das zu lesen, genau. Zu
fragen. Also wie gesagt, auch dazu werden wir verlinken. So, jetzt haben wir euch, glaube ich, wirklich zugeballert. Jetzt habt ihr was zu tun, wenn ihr euch für das ein oder andere interessiert.
Ich möchte übrigens noch mal sagen, mich würde tatsächlich mal interessieren, für Leute, die die Hütte gesehen haben oder vorhaben, sich den Film anzuschauen. Wie gesagt, es ist kein schlechter Film, das habe ich nicht gesagt. Nur, er hat mich halt, darum ging es auch bei Streter Bender-Strebech, er hat mich halt nicht emotional abgeholt.
Ja.
So, ne? Und mich würde aber mal interessieren, vielleicht kann man das so in Kommentaren oder an uns schreiben, wie euch der Film gefallen hat, wenn ihr ihn denn gesehen habt. Ganz genau.
Genau, ja, das ist ja total interessant. Ich meine, die emotionalen, was triggert dich emotional? Das ist ja auch sehr individuell. Ne? Und der für den einen, der andere so, oh, ist total kitschig. Und er sagt so, oh, ich habe geholt wie ein Schloss. Und du sagst so, ja.
Ne? Ja, ja, das ist ja sowieso das große Geheimnis. Warum ist was erfolgreich und warum nicht?
Ja.
Ich meine, das ist ja das, warum, sonst hätten wir ja nur Filmhits, weißt du? Also warum
floppt manchmal?
Genau, warum floppen manchmal Sachen? Einfach, weil man nicht emotional, weil es einfach nicht die richtigen Knöpfe drückt.
Ja, genau. Ne? Ja, und
das ist dann so.
Irgendwie, ja, ein großes Rätsel, das wir versuchen zu lösen, wo wir auch keine Antwort drauf haben. Nee, genau, absolut. Wie auf all die anderen Fragen.
Genau.
Wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß, obwohl wir heute eigentlich nur von irgendwelchen Büchern und Filmen erzählt haben, aber wir dachten, da ist das ein oder andere bei, was euch, glaube ich, interessieren könnte.
Toll.
Und wenn ihr auch nochmal Vorschläge habt, wir haben, stimmt, der Andi hatte uns eine Frage gestellt, ob wir schon den Kurzfilm, der vor Moana lief, gesehen haben. Den habe ich jetzt inzwischen geguckt. Das ist ein ganz, ganz toller Kurzfilm, der heißt Inner Workings. Also Moana ist ja ein Disney-Animationsfilm.
Der aktuellste, glaube ich, gerade, ne?
Wo The Rock diese hawaiianische Gottheit spielt.
Super toller Film.
Und da gibt es halt, weiß nicht, 5-minütigen Kurzfilm, den ich den ich jetzt eigentlich gar nicht so zusammenfassen will. Ich weiß gar nicht genau, ob es den vielleicht auch irgendwie einzeln zu gucken gibt. Aber es ist ein sehr schöner Film über unsere inneren Wünsche, wie wir sie aus Konformitätsgründen oft unterdrücken und wie es uns Freiheit bringt, wenn wir uns dann doch ihnen hingeben und ergeben. Und das alles in 4 Minuten lustig auf Animationsweise erzählt. Also danke, Andi, sehr guter Tipp. Ja. Jacob's Ladder habe ich immer noch nicht geguckt. Da hat er nämlich auch nachgefragt. Der steht hinter dir schon seit ungefähr 10 Jahren im Regal. Ich muss den dringend mal sehen.
Ich habe den gesehen damals. Ich fand den auch toll.
Ich gucke den jetzt mal, dann können wir darüber
sprechen. Adrian Lyne. Was macht eigentlich Adrian Lyne? Ich habe schon lange nichts mehr von gehört.
Das interessiert aber, glaube ich, jetzt unsere Hörer nicht so richtig. Da unterhalten wir uns gleich drüber. Also, aller herzlichsten Dank fürs Zuhören. Kurz noch wie üblich die Erinnerung nochmal, haben wir anfangs schon gesagt, Facebook, Twitter, E-Mail, ihr könnt uns gerne kontaktieren,
überall.
Kommentieren, loben, tadeln, ihr könnt
twittern.
Patreon könnt ihr uns 1 Euro oder 2 überweisen oder auch nicht.
Gerne mehr.
Und wir hoffen dann euch natürlich bald auch wieder mit einem Interview oder einem Gespräch mit einer Person, die ein bisschen mehr zu sagen hat als ich habe diesen geilen Film gesehen. Zu beglücken. Jo.
Okay.
In diesem Sinne sage ich mal, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.